Humor Kids. Es begrüßen dich deine Busfahrer des Vertrauens, wenn es darum geht, ins Ziel zu kommen. Die heutige Fahrt führt von Zürich, wer hätte es gedacht, nach Bremen. Wir sind ja Weltmeister und die Weltmeisterin, Antonia Niedermayer, Glückwünsche gehen raus, hatten wir hier schon zu Gast. Also fahren wir heute mit den Eindrücken der letzten Woche in die Stadt dieser Musikanten. Und wegen dem größten Musikanten musste Andi sich rasieren. Mehr dazu gleich. Anschnallen, zurücklehnen und in den Busmodus schalten. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
So, Leute. Ich muss das hier mal direkt einleiten mit der Feststellung. Es ist jetzt irgendwie 10 Grad kälter oder 15 als vor kurzem. Ich habe direkt doppelt so viel Hunger. Einfach. Habt ihr das auch?
Nee.
Nee.
Ich hab nur noch Hunger.
Aber du hast vielleicht Ähnlichkeiten mit Bären. Einfach. Das find's.
Ja, das kann sein.
Ja. Das
Fat Bear Week.
Ja.
Ja. Leider ist mein Winterschlaf noch nicht gescheduled. Das sollte ich vielleicht mal machen.
Ja, aber der Temperatursturz war jetzt schon drastisch. Also ich bin heute 3 Stunden bei, also insgesamt 5 Stunden, aber 3 Stunden davon bei 8 Grad und Regen gefahren. Also ich hätte es mir fließender vorgestellt.
Wenn es nicht regnet, finde ich es aber einfach die geilste Jahreszeit. Also ich bin ja nicht so der...
Ich mag die Temperatur eigentlich auch.
So
ja, das Problem ist halt da, wo, also ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber da, wo ich lebe, in Berlin, ist das, also jetzt fängt die Zeit der Depression hier an in Berlin bis April nächsten Jahres. Ja.
Juhu. Kölner Bucht sieht das genauso aus, Paul. Obwohl, also eigentlich ist es ja sonniger in Berlin, würde ich sagen, im Winter als in Köln.
Ja, aber ey, nee, das ist aber auch nur ein Mythos, ganz ehrlich, ey. Also, das werden alle, die hier sind, bestätigen.
Aber
mein bester Freund mittlerweile
in Paris.
Und der sagt, er ist auch nicht besser. Also von daher, vielleicht einfach nach Südeuropa. Oder dann Klimawandel irgendwann nach Norwegen.
Wenn da die Palmen wachsen.
Ja. Okay.
So, Andi ist schon gespannt. Jetzt kommt der Stauftest. Die 1-Million-Euro-Frage. Was ist die Hauptstadt der Schweiz?
Bern.
Ja. Besenwagen lernt man was.
Ja, aber ich.
Danke an alle, die uns korrigiert haben auf Instagram. So, man schrieb mir sogar, die Hauptstadt wäre nicht Zürich. Und ich so, das haben wir doch nicht gesagt in der Folge. Das hätte ich doch gemerkt. Da war ich so abwesend.
Aber ganz ehrlich.
Stand es im Text.
Dass Schweiz ist wie Australien. Es ist nicht die Stadt, die du vermutest, welche die Hauptstadt ist.
Ja.
Australien. Was ist die Hauptstadt von Australien?
Adelaide.
Ist es Adelaide? Ich glaube, ist es nicht Canberra oder so? Ist es Adelaide? Also auf jeden Fall nicht Sydney, wollte ich damit sagen. Also ich meine, Berlin, in Deutschland war es irgendwann ja auch mal Bonn.
Das ist ja auch jeder Radsport-Podcast und nicht der Erdkunde-Podcast. Also. Und selbst da erzählen wir oft Schwachsinn.
Es ist natürlich Canberra, ja.
Ja, okay.
Also auch richtig schwach. Ja. Richtig schwach.
Genau, aber zumindest habe ich es mal richtig gehabt. Ja. Aber und so ist die Schweiz auch. Natürlich sagst du erst Bern und nach Bern, erst sagst du Zürich und dann nach Zürich fällt dir auch keine zweite Stadt ein, die es sein könnte. Und so ungefähr, weißt du? Ah, egal.
Das ist kein Erdkunde-Podcast hier zum Glück, also aus Gründen.
Aber Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Ey, ihr seid beide von da. Ihr wohnt da.
Ja, ich sitze drin.
Andi.
Ja, ich weiß es schon, aber ich habe jetzt hier auch keine Lust, weiter über Erdkunde zu sprechen.
Also. Doch, der beantwortet jetzt die Frage, sonst penetriere ich damit weiter und das Zürenden werden darunter leiden.
Wusstet ihr, dass Köln Hörer. Meine Hansestadt war?
Geht. Die Hanse, ja. Wipperfürth ist noch.
Hansestadt Köln.
Hansestadt Wipperfürth, okay.
Ja, ist so.
Nummernschild HK. Okay.
Also wir hatten ein kleines Gewinnspiel am Laufen, so diese Folge wird sich hauptsächlich um die Weltmeisterschaften drehen, die vor kurzem in Zürich beendet wurden und wir haben zum ersten Mal das jetzt scharf veranstaltet und ich glaube es gab auch über 1000 Leute, die mitgemacht haben, was schon mal ziemlich cool ist. Wir haben bei den Frauen, ich rufe das hier nochmal auf, bei den Frauen einen relativ klaren Gewinner. Es gab 6 Leute, die Platz 1 und 2 richtig getippt haben, also Lotte Kopecky und Chloe Dygert. Es gab 47 Leute, die Platz 1 und 3 richtig getippt haben, Lotte Kopecky und Elisa Longoborghini. Es gab einen, der Kopecky und Deigert getippt hat und dann Vollering auf 3, was der nächste dran Tipp ist. Also das ist unser Gewinner im Tippen des Ergebnisses des Frauenweltmeisterschaftsrennens. Und bei den Männern, ich lese hier nochmal nach, insgesamt 1064 Mal wurde getippt. Also herzlichen Dank. Niemand hat das Podium richtig getippt. Also bei den Frauen ja auch nicht. Ne? Also es haben 737 Leute Pogacar auf 1 getippt. Okay, fair, ich nicht. 206 Leute haben Pogacar auf 1 und Mathieu van der Poel auf 3 getippt. Und am nächsten dran sind 169 Leute, die nämlich Pogacar auf 1, Remco auf 2 und Mathieu van der Poel auf 3 gesetzt haben. Wir werden bis Donnerstag das Ganze auslosen, den Sieger beim Männerrennen, und müssen uns für die nächsten Rennen mal einen besseren Modus überlegen, dass wir nicht irgendwie aus 170 Leuten was auslosen müssen. Wie gesagt, bis die Folge rauskommt, haben wir das gemacht und geben euch dann Bescheid, auch was ihr gewinnt. Und ich finde das trotzdem insgesamt ganz, ganz cool. Und ich finde, wir sollten das, also ich glaube, wir sind uns da auch einig, wir sollten das nächstes Jahr für mehrere Rennen an den Start bringen.
Ich bin dabei. Ich habe 1 und 3 richtig.
Ja, du hast ja noch letzte Woche gedacht, du hättest falsch getippt. Hast du schon abgegeben.
Ja, hatte ich abgegeben. Zweiten Platz hätte ich Alaphilippe gehabt, aber der ist ja leider rausgestürzt.
Ja, mal sehen. Also es ist natürlich jetzt auch ein Rennen, wo die Favoriten irgendwie sehr klar waren, dass das dann 170 Leute auf dem besten Tipp sind. Da müssen wir uns wirklich nochmal irgendwie eine Strategie überlegen. Paul,
ja,
was macht die Form? Bevor wir zur vergangenen WM kommen, können wir vielleicht mal kurz über deine Beine für den Sonntag reden. Gravel-WM, Löwen, also wer noch Bock hat, nach Belgien zu fahren, am Samstag ist das Frauenrennen, am Sonntag ist das Männerrennen. Schillernde Besetzung, also World Tour ist fett vertreten, der Männer-Weltmeister ist leider nicht da, nur der vom vergangenen Jahr, Mathieu van der Poel, aber Lotte Kopecky ist, glaube ich, gemeldet, also die Frauenweltmeisterin. Und einiges aus der World Tour und Gravel-Stars wie Paul Voss.
Was soll ich sagen? Also ich glaube, ich bin wieder gesund. Zumindest sagt das der Wub. Oder der Wub hat eigentlich ganz klar gesagt, ich bin nicht krank. Zumindest im Inneren. Nichts Festgreifenderes oder Tiefgreifenderes. Aber ich habe auf jeden Fall gerade hohen Stresspegel. Also das Ding schlägt Stresslevel auf jeden Fall hart aus. Deswegen
steigert sich das jetzt so bis zum Wochenende?
Ja, nee, also ich hoffe nicht. Aber so die ist jetzt, also dieses Jahr ist so gewisse Dinge, was so Contentplanung und so angeht, läuft relativ viel schief dieses Jahr, was so letzten Jahr immer gelaufen ist. Ich muss da relativ immer umdisponieren und das ist jetzt auch gerade wieder der Fall. Und das löst mir gerade sehr viel Stress aus, was alles sehr kurzfristig ist. Und das Radfahren an sich ist gut, alles drumherum ist gerade so ein bisschen nervenaufreibend. Wenn diese Folge vorbei ist, lege ich mich in meine Recovery Boots und versuche dann irgendwie ein bisschen runterzukommen. Ja. Aber sonst, nö, weiß ich nicht. Also Beine, ich glaube, Beine sind ganz okay und den Rest wird man sehen. Also mit der Konkurrenz,
Wie lang ist das Rennen?
182 und die Frauen irgendwas in den 130ern, glaube ich. Wird halt so ein bisschen Lotterie, ne? Je nachdem, wie so gefahren wird und der Start ist auf jeden Fall kriminell. Ich hoffe.
Ja, du hast schon diese Wasserpassage angesprochen.
Ja, ich hoffe, die haben, das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt als Scherz, ich hoffe, dass die Rettungsboote nebenherfahren haben für den Start. Wo ich es gar nicht so unwahrscheinlich finde, dass da vielleicht jemand reinfliegt oder reinfährt. Den Rest werden wir sehen, wa? Also ich kann jetzt keine Prognose abgeben.
Hast du irgendeine Ahnung, ob es eine Übertragung gibt oder irgendwas dergleichen?
Ja, die letzten beiden Stunden von Frauen- und Männerrennen auf Discovery.
Also leider diesen Start am Wasser nicht.
Nee, aber Cardia ist dabei, der wird sicherlich versuchen, für mich irgendwie festzuhalten, wahrscheinlich mit einer Drohne. Mhm. Und wenn die Drohne nicht wieder irgendwo in einem Baum landet, dann haben wir auch gute Chancen, dass man das sehen kann, das Material. Nice. Aber das ist bei ihm auch immer so eine Gefahr, dass gutes Material da ist, aber man das nicht mehr hat. ja. Und ja, wieder die letzten zwei Stunden sieht man bei den Frauen und bei den Männern.
Na gut.
Mehr kann,
dann würde ich sagen,
mehr kann ich natürlich sagen.
Würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema der Woche, oder?
Ja.
Wir haben uns eben schon mal kurz besprochen. Es gibt ja definitiv ein Thema, was die WM dann ab dem Freitagnachmittag überschattet hat. Und wir haben eigentlich eben in der Vorbesprechung gesagt, eigentlich können wir hier nichts Zielführendes gerade zu diesem Thema beitragen. Also ich will da mal in
kurz,
unserem Namen...
Ganz kurz, auch, also ich, kurz Triggerwarnung, ja, geht um den, den Tod einer Fahrerin, also überspringt vielleicht die nächsten 5 Minuten, wenn du dazu jetzt irgendwie, ja, genau.
Ja, wie gesagt, weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt 5 Minuten zu reden. Ich wollte in unser Namen mal unser Beileid aussprechen an Familie und Freunde. Das sind halt auf jeden Fall News, die man leider irgendwie dieses Jahr zu oft gehört hat und die man auf gar keinen Fall hören will. Und die dann doch jetzt irgendwie so immer mehr mit diesem Sport, den man so gerne hat und macht, sich verbinden. Es ist halt das Letzte, was man möchte, dass passiert. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, wie dahingehend noch die Untersuchungen laufen und ja.
Genau, und ob sich daraus irgendwelche greifbaren Dinge für eine Verbesserung der Sicherheit oder ein Tracking von Fahrer und Fahrerinnen ergibt.
Ja.
Ja, warten wir es mal ab.
Super tragisch auf jeden Fall und wie du schon gesagt hast, ne, an der Stelle nochmal unser aufrichtiges Beileid.
Ja.
Es gibt zwei, um jetzt wieder zu den normalen Neuigkeiten zu kommen, es gibt zwei Dinge, die sich ändern sollen in diesem Modus der Weltmeisterschaften im nächsten Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. A, soll es ein Frauen-U23-Rennen geben? B, soll bei den Männern keine Profis mehr mitfahren? Ist das schon safe so?
Ich glaube, beschlossen ist noch nicht, aber das ist der Plan, ja. Wird, denke ich mal, so...
Was denkst
so
du dazu?
Wird so laufen. Also persönlich ist meine Meinung dazu, dass es eine Altersklasse ist und da jeder in dem Alter fahren dürfte. Aber es gibt schon den Punkt, dass der Fairness halber ja, die World Tour Profis natürlich einen Vorteil haben durch den Rennkalender, auch die Betreuung in den Teams. Und ja, dieses Jahr hatten wir in der U23 kein Profi, der Weltmeister geworden ist, aber in der Vergangenheit gab es das öfter und wenn man sich die Platzierungen auch hinter Niklas Behrens da anguckt, ja, sind es eigentlich alles World Tour Fahrer. Und ja, aber meine persönliche Meinung ist einfach, dass es eine Alterskategorie ist und dementsprechend sollte auch jeder U23-Jährige das Recht haben, bei einer WM zu starten. Also ich meine, ja, es ist für jeden ja auch persönlich vielleicht ein großes Ziel, mal so ein Rennen zu gewinnen. Und dass denen das jetzt verwehrt bleibt, ja, weiß ich nicht, ob man die Kategorie dann nicht anders nennen sollte. Ne? Also es war ja früher, gab es ja die Amateurweltmeisterschaften, ja, da war es dann klar, wer da mitfahren durfte und wer nicht. Aber wie gesagt, also vielleicht senkt man die Alterskategorie dann nochmal. Da gibt es ja jetzt auch Überlegungen in die Richtung, dass man ja, eine U20 oder eine U21 macht.
U21, ja.
Von daher, ja, muss man mal schauen, wie sich da die Leute einigen. Und wenn man jetzt mal überlegt, das Rennen ist auf jeden Fall spannender, wenn die World Tour Fahrer mit am Start sind, so als Zuschauer. Ja, ich verstehe den Punkt, aber das ist einfach meine persönliche Meinung.
Das mit der U21 hätte ich gleich auch noch angesprochen, aber jetzt hast du es schon gesagt, ist eigentlich vielleicht in der heutigen Zeit auch irgendwie sinnvoll.
Ja, also ich weiß nicht, warum man es überhaupt U23 gemacht hat. Ne? Also das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, da zu sagen, okay, wir reduzieren es ein bisschen. Auf der anderen Seite gibt es einfach auch genug Fahrer, die die Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Ja, also die Kategorie wird bei den Frauen schwer vermisst, sage ich mal. Ne? Also da fehlt diese Übergangszeit und die jetzt auf der anderen Seite zu beschneiden bei den Männern ist irgendwie, macht für mich auch keinen Sinn. Ja, zumal einfach die Athleten, die da durchmarschieren oder die sie die Kategorie überspringen, das sind ja immer noch die absoluten Ausnahmetalente. Und das ja erzeugt schon genug Stress bei den jungen Fahrern, ja, dass da Fahrer einfach diesen Sprung direkt machen zu den Profis und ja, das noch zu verstärken, finde ich jetzt eigentlich ein falsches Signal. Also auch da sollte sich die UCI vielleicht nochmal überlegen, wie sie das machen wollen.
Ja, stimmt schon, 21 Jahre, das ist dann auch wieder viel zu kurz. Dann müsstest du ja auch hingehen und so U23 Rundfahrten runterkürzen.
Ja, macht für mich, wie gesagt, nicht so viel Sinn.
Wie ist, weiß einer von euch, dass wie das eigentlich war mit den Amateurweltmeisterschaften? Ist die U23-Klasse so der Nachfolger davon? Gab es das parallel? Warum gab es das? Wie lange gab es das? Es wurde ja auch im Rahmen der offiziellen Weltmeisterschaften ausgetragen.
Ja, genau. Ne? Ich weiß nicht, wann das letzte Jahr war. Ich glaube, Björn Ulrich, oder? War der letzte Amateurweltmeister. Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe keine Ahnung.
Aber
1993.
Ja, wir hatten glaube ich, in einer der letzten Folgen über diesen Amateur-Seriensieger in Belgien gesprochen. Und in Belgien gibt es diese Kategorie ja immer noch. Also du da gibt es halt vertragslose Profis oder wie man es übersetzen will. Halt einmal Amateure einfach, ne? Amateurklasse.
Ja, die Lavenir war ja auch bis einige Zeit, bevor ich angefangen habe, die zu fahren, also so um 2006, 2007, 2008, kurz davor, die auch noch eine U25, U26 Rundfahrt. Also sie war auch relativ lange U26. Ja, vielleicht muss man ihr das Konzept irgendwie nochmal überdenken, aber ich finde auch die Kürzung runter auf U21, glaube ich, auch nicht, finde ich jetzt auch nicht gut. Bin mittlerweile, aber ich war ja auch eher erst eine andere Meinung als du, Andi, ne, mit dem irgendwie Altersklasse, aber gleichzeitig ist es irgendwie, stimmt natürlich auch schon, das ist halt eine Altersklassenwertung. Ja, ist schon schwierig. Ich finde allerdings interessant, ich weiß nicht, ob das mit der Lavenir, ist das schon öffentlich, dass die für Trade-Teams geöffnet wird ab nächsten Jahr und nicht mehr Nations Cup ist?
Mhm. Ja.
Das ist schon öffentlich.
Ich weiß nicht, aber...
Zum Beispiel, also so wie der Baby Giro,
genau. Quasi. Genau, so wie der Baby Giro. Und das finde ich zum Beispiel eine interessante Entwicklung, eigentlich sogar auch eine gute, weil das ist eine Rundfahrt, die ist im Fernsehen, also die bietet eine potenzielle weitere Plattform, jetzt auch für Trade-Teams, dass du nicht über Nationalmannschaft dran gebunden bist. Also was eventuell, klar, immer mehr Devo-Teams, aber ich finde das eigentlich...
das soll ab nächstem Jahr schon sein, wo...
Ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, dann gibt es anstatt nur noch zwei Nations Cup-Rennen, nur noch die beiden in Osteuropa. Also ich finde, das finde ich einen interessanten Ansatz und eine interessante Entwicklung.
Ja. Ja, also dazu kann man ja, wie Andi schon gesagt hat, sagen, Niklas Behrens hat bewiesen, dass man auch als Nicht-Profi da gewinnen kann. Vielleicht noch kurz über das U23-Rennen der Frauen. Es ist schon, also da freut man sich oder freue ich mich dann auch, dass das nächstes Jahr ein eigenes Rennen bekommt, weil Puk Pieterse, die da so als 13. des Elite-Rennens übers Ziel fährt und den Arm hebt und man sich so kurz, warum? Es hat doch gar keine Niederländerin gewonnen, wundert. Und dann der Kommentator sagt, Puk Pieterse scheint U23-Weltmeisterin geworden zu sein. Und ja, war sie dann auch tatsächlich. Und ja, aber es hat einfach, ich meine, kann man sich dann ja überlegen, ob man Elite fährt. Für Puk Pieterse wäre es auf jeden Fall schöner gewesen, ein Rennen zu gewinnen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also gute Sache, dass das nächstes Jahr stattfindet. Und ich glaube, es wird auch eine richtig geile WM. Also Kigali, Hauptstadt von Ruanda. so viel zum Thema Erdkunde. wird die erste Straßenweltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich muss sagen, findet zwar jetzt in Ruanda statt, aber jetzt auch in Zürich, glaube ich, haben die eritreischen Radsportfans endgültig die Spitzenposition übernommen und das Baskenland abgelöst. Also die Zielgerade war komplett in eritreischen Farben und da wurde eine Riesenstimmung gemacht. Also das stelle ich mir so vor, dass das in Ruanda wahrscheinlich ähnlich sein wird und einfach ein Riesenspektakel wird. Auf der anderen Seite auch nicht so einfach für die Verbände, alleine logistisch und so, das hinzubekommen. Aber ja, ich meine, andersrum geht es den außereuropäischen Verbänden ja immer so. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall. Wird aber noch schwerer, glaube ich, als Zürich jetzt. Die sind, glaube ich, über 5000 Höhenmeter.
Über 5000 Höhenmeter, ne?
Wahrscheinlich wird es auch noch ganz gut warm. Also ja, ich bin ja nicht so bin nicht so der Freund von so überschweren Weltmeisterschaften. Ich mag einfach lieber, wenn es so mehr Allrounder-Profil noch in dem Allrounder-Profil entgegenkommt und jetzt nicht unbedingt einem Bergfahrer. Aber ja.
Ja gut, aber es ist ja auch jetzt selten Bergfahrer Weltmeister gewesen in letzter Zeit.
Ja, also jetzt zum ersten Mal kann man ja fast sagen, ne? So der längere mal wieder.
Ja. Ja. Ja, lass kurz lass zum Frauenrennen kommen. Ich bin mal gespannt, was ihr so sagt über, es wird sich ja das Maul zerrissen über die Niederlande und den.
Ja, völlig zu Recht, oder?
Weiteren oder die vergangenen Weltmeisterschaften und das Zusammenarbeiten des Nationalteams.
Das dürfte mir gerade mal kurz, ich habe das Finale nur gesehen, klar waren irgendwie so ein paar dumme Aktionen, aber also Marianne Voss hätte auch so nicht gewonnen, davon mal abgesehen, wäre natürlich taktisch, wären sie besser aufgestellt gewesen im Finale.
100%.
Die hat den Sprint verloren gegen die, Girke?
Ja, gut, aber wenn die da zu viert ankommen, dann gewinnt die auf jeden Fall.
Nee, die war auch genauso Tüten zu. Also
ja, gut, die hat auch richtig. Die ist gefahren, natürlich dann also auch ein ganz anderes Rennen am Ende gefahren, als wenn ne, diese vier Fahrerinnen-Gruppe durchfährt.
Aber ganz ehrlich, ich finde es Bullshit zu sagen, wenn das anders gelaufen wäre, dass sie gewonnen hätte. Also Lotte Kopecky war so überragend.
Lotte Kopecky war abgehängt, Paul. Also die wären ja zu viert angekommen. Ja,
Marianne Voss war auch abgehängt.
Nein, dann hast du das Finale einfach nicht geguckt. Also
nee, ich habe das. Ja,
es gab eine Spitzengruppe, vier Fahrerinnen, zwei Holländerinnen inklusive Marianne Voss, die Belgierin und ich weiß gar nicht, wer die vierte war. Und es
Ricciere und war das Rianne Marcus?
Und dann noch mit Marianne Voss. Und die wären ja angekommen, hätte Holland hinten nicht gefahren. Also das hätte ja sonst keiner mehr zugefahren.
Ich habe nur das unmittelbare Finale gesehen, wo alle zusammen waren.
Das war ja dann schon wieder was ganz anderes, aber die Gruppe hatte ja auch schon über eine Minute und wenn die das dann nicht nochmal hinten richtig zufahren, inklusive Vollering, dann machen die vier Fahrerinnen da vorne den Sieg unter sich aus und da sind auf jeden Fall die Chancen, sagen wir mal, für Holland sehr hoch, das Ding nach Hause zu fahren und irgendwie haben sie sich dann nochmal gedacht, wir fahren das Ding hier zu und vergeben diese Chance.
Demi Vollering dachte halt so, ich will auch Weltmeister werden.
Ja, es ist ja immer noch ein Mannschaftssport auch, ne? Und naja, vielleicht nicht in Holland.
Ja. Ja, schwierig, wenn man so mehrere sehr starke Karten hat. Ich glaube, die Belgier können davon auch ein Lied singen. Also die Männer. Lotte Kopecky auf jeden Fall scheinbar alles richtig gemacht, wie du schon sagst, war auch schon abgehängt. Auch aus der Favoritinnengruppe dann, aber die haben sich dann auch wieder nochmal angeguckt und sie hat ihr Tempo da gut gepaced am Anstieg und ist da wieder reingefahren. Leanne Lippert, auch mega. Eigentlich, glaube ich, wenig Fehler gemacht. Das war so eine Situation, wo ich mir dachte, das ist zwei Runden vor Schluss oder so, da ist sie mit Elisa Longo-Borghini und mit Demi Vollering zusammen. Kriegt sie kurz eine Lücke und dann fährt sie aber nicht durch die Führung. Dass ich mir denke, okay, diese Gruppe, die könnte schon gehen. Entweder ist sie halt in dem Moment, also natürlich, ne, völlig am Ende, weil es war ganz oben am Berg, also schon all out gefahren bis dahin, kann einfach nicht fahren. Oder ja, sie dachte taktisch, sie, also wahrscheinlich war sie, konnte sie einfach nicht fahren, nehme ich mal an, weil sonst fährst du ja mit einer Dreiergruppe und jeder hat eine Medaille. Weil das wäre eine Gruppe gewesen, glaube ich, die hätte gut funktionieren können.
Ja, also so die Taktik im WM-Rennen der Frauen war jetzt auch schon mal so, dass Liane Lippert da einfach einen riesen Pech hatte, dass die Gruppen nicht funktionieren. Ne? Vor 2 Jahren in Australien gab es auch die fünf Fahrerinnen, die da, glaube ich, Richtung Ziel gefahren sind und dann nicht weiter kooperiert haben. Also das sieht man ja schon öfter. Ich weiß nicht, ob man sich dann gegenseitig nicht gönnt oder woran es dann da liegt. Also als Außenstehender, da fragst du dich natürlich schon, okay, warum fahren die jetzt nicht einfach weiter? So, ne? Also ja, aber gut, das kennt man ja und muss man halt auch mitarbeiten, sage ich mal. Und ja, ich wäre auf jeden Fall auch nicht so happy, sage ich mal, über meine Teamkolleginnen, wenn ich dann holländisches Trikot angehabt hätte am Samstag.
Ja, ihr konntet ja auch wieder ganz happy sein. Chloe Deigert ault sich auch zurück in die Spitzengruppe und sprintet noch auf Platz 2.
Ja, auch Wahnsinn. Also so ein Straßenrennen habe ich, glaube ich, von ihr noch nie gesehen. Hat immer noch so ein bisschen Probleme in den Abfahrten nach ihrem Sturz vor ein paar Jahren. Und das hat man dann ja auch gesehen in der letzten Runde. Aber ja, also Hut ab, wie sie da nie aufgegeben hat und zurückkommt in die Gruppe. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich da wirklich, die gewinnt den Sprint, aber ja, dann war halt Kopecky schon sehr deutlich und da muss man sagen, das Rennen war schon richtig hart auch, ne? Also das Wetter an dem Samstag war nochmal, da war es relativ kühl, es hat geregnet und ich glaube, also alle Fahrerinnen im Ziel waren komplett leer. Ich glaube, Katja Niewiadomaa stand minutenlang zitternd, umringt von ihren Betreuern, bis sie sich überhaupt wieder Richtung Mixzone und der Teamzone da bewegen konnte. Das war schon ein brutal schweres Rennen. Also das ja, war aber letztendlich war es ein spannenderes Rennen, fand ich, als bei den Männern. So, da kommen wir dann gleich noch zu.
Ja. Aber was hat Chloe Deigert immer noch Probleme mit ihrem Bein, oder? Weil jetzt jedes Mal nach den Rennen liegt sie eigentlich immer auf dem Boden oder sitzt auf dem Boden und irgendwie einer von den Staff fängt direkt an, irgendwas zu massieren da an der Narbe.
Ja, es ist schon noch sehr empfindlich wahrscheinlich, ne? Also so genau, wie das da medizinisch aussieht, weiß ich das jetzt auch nicht, aber sie war jetzt nach dem Rennen auch zum Beispiel nicht die einzige Fahrerin, die so mit krampfender Muskulatur zu kämpfen hatte. Aber ja, bei ihr ist natürlich da die Verletzung, die war schon, ja, also ich glaube, da war ja der Muskel fast komplett durch. Und ja, ich bin halt kein Arzt. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie komplett weggeht, aber die Kraft ist zurück. Aber natürlich nach so einer Belastung, ja, ist wahrscheinlich immer, wird das so bleiben. Ja, das
dauert Jahre, bis sich so ein Narbengewebe komplett regeneriert hat. Das passiert schon irgendwann, aber so 3 bis 5 Jahre sind da, glaube ich, normal, dass du da noch andere Empfindungen, Schmerzen oder Verhärtungen oder was auch immer hast. Und wie du schon sagst, bei so einer Belastung, das wird auch die Tage danach noch, glaube ich, ganz gut spürbar sein.
Wir haben schon ganz gut reingetreten. Ja, ich glaube, sie hat über das ganze Rennen fast 700 Gramm Kohlenhydrate gebraucht. Und das sind dann knapp 175 die Stunde. Also das ist schon eine ganze Menge.
175 die Stunde hat sie genommen. Also wäre jetzt krass, wenn sie das wirklich aufnehmen kann.
Also ich weiß, dass auch bei den Männern, die 100 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde, die Grenze ist schon lange überschritten.
Ja, es war 120, war das, was immer so
Ja, aber das sind, also da gibt es auch schon genug, die mehr versuchen, mehr aufzunehmen, ob es dann wirklich ankommt oder nicht.
Ja, du kannst
jetzt schon, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, also ein Zitat von einem Fahrer nach dem Rennen war so, okay, als er sich seine quasi Wattleistung, wenn seine Leistungsdaten vom Rennen abgeguckt hat und so überlegt hat, war so alles im Rennen gegessen und dann meinte er so, okay, jetzt habe ich erstmal 3 Tage lang Durchfall.
Ja, dann ist das ja legitim, dass ich doppelt so viel Hunger habe jetzt.
Ja.
Das resultiert nur in mehr Leistung.
Die haben schon ein paar Kalorien verbrannt auf jeden Fall da am Wochenende.
Ja, also da, wie gesagt, nochmal auch hier aus der deutschen Brille heraus, Glückwunsch an Liane Lippert, 4. Platz, wird natürlich auch gerne Medaille gehabt haben, kann aber in Zukunft definitiv noch kommen und ich glaube, nach der schwierigen Saison kann sie da auch ganz glücklich sein. Halbes Jahr noch verletzt und dann erst so zu Giro und Tour wieder in Form gekommen und da unter den Fahrerinnen bis zum Ende dabei zu sein, absolut da noch um die Medaillen zu sprinten, ist schon...
Ja, auf jeden Fall. Also ist eine Fahrerin, die so für das WM-Rennen irgendwie gemacht ist, ne? Wie gesagt, da in Wollongong auch schon ein Riesenrennen gefahren und ja, scheint sie irgendwie drauf zu haben, so zum Eintagesrennen, ne? Das ist schon schade dann, dass es am Ende halt nur der 4. Platz geworden ist und nicht mit einer Medaille belohnt worden ist. Aber ich glaube, so die nächsten Weltmeisterschaftskurse, die werden ihr auf jeden Fall entgegenkommen und mal sehen. Vielleicht klappt es ja dann auch irgendwann mal mit dem Podium oder sogar einem WM-Trikot, ne? Also es ist zuzutrauen, wäre es ja auf jeden Fall.
So, Männerrennen. Ich kann ja mal so mit meinem Tipp reingehen. Ich habe relativ spät getippt und aus dem Ausgang so der anderen Rennen, also gerade so U23 Männerrennen und Frauenrennen, dachte ich dann irgendwie so, ja klar, irgendwie der Pogacar war der Topfavorit und die meisten haben es ja auch getippt und er ist es auch geworden. Aber ich dachte irgendwie so, ja, der Kurs ist jetzt doch nicht schwer genug, um irgendwie Mathieu van der Poel abzuhängen. Und wenn der dran bleibt, sprintet er den ab. Also habe ich auf Mathieu getippt. Und ja, irgendwie Remco auf 2 und Poggi auf 3. Und aber ja, also ich habe es von, glaube ich, Kilometer 15 geguckt, das Rennen. Und was denkt ihr? Also, ne, mal vorweggenommen, ich weiß nicht, wer jetzt Besenwagenhörer ist und nicht weiß, wie das Rennen ausgegangen ist, kann ja durchaus auch sein. Also Pogacar absoluter Top-Favorit und man ist davon ausgegangen, dass er irgendwann weit vor Ziel schon attackieren wird, so wie er das halt in solchen Rennen macht. Ja, du sagst nein. Auf jeden Fall hat er es dann noch weiter, als ich irgendwie gedacht hätte oder auch scheinbar als Remco und Mathieu van der Poel gedacht haben, gemacht. 101 Kilometer vom Ziel hat er angegriffen. Und hat es wirklich durchgebracht. Aber sag du hättest gedacht, er wartet länger.
Also er selber hat es nicht gedacht, dass er das machen wird. Die ganze Konkurrenz nicht. Irgendwie hat er dann doch früh attackiert und sich selber antizipiert. Also das war ja eigentlich die einzige Taktik, die sich die Konkurrenz irgendwie überlegen konnte, wie schlagen wir Pogacar? Ja, mit einer frühen großen Gruppe voller starker Favoriten oder Fahrer, die ja dann auch wirklich gefahren ist. Ja, und die er dann aber ziemlich schnell wieder eingeholt hat und dann auch direkt attackiert hat. Ja, mir fehlen immer noch so ein bisschen die Worte. Ich fand es halt irgendwie am Ende doch noch mal spannend, ne? Also du hast halt schon gesehen, dass er leer war. Wir haben das Rennen im Zielbereich geguckt und parallel auch hat sich ein Kollege von mir mit seinem Trainer ausgetauscht. Der ist auch der Trainer von Joao Almeida. Und der hatte richtig Sorgen, dass er eingeht. Ja, also der meinte, okay, jetzt ist er leer. Also das war dann so kurz vor Einfahrt in der letzten Runde. Und die haben da wirklich gezittert, ob er es durchsteht oder nicht. Und das hat das Rennen nochmal spannend gemacht. Ansonsten fand ich es eher langweilig. Also finde ich auch überhaupt nicht geil, die Aktion, muss ich sagen. Mir das WM-Rennen so zu versauen, dass er 100 Kilometer vom Ziel wegfährt und du eigentlich weißt, okay, das war's jetzt. aber am Ende war es, glaube ich, die Taktik, um das Rennen zu gewinnen. Also hat er ja auch gewonnen, aber ich weiß nicht, ob er mit einer späten Attacke eben den Rest oder die, sagen wir mal, die Hirschi, Evenepoel und Van der Poel abgehängt hätte. Also
nee, ne?
Das sah am Ende also, eigentlich nicht so aus.
Jetzt auch mal so Frage an euch. Wenn die damit gerechnet hätten in dem Moment und da gewesen wären, hätte er die ja nicht stehen lassen.
Nee, also glaube ich nicht. Also man hat ja auch in den Interviews jetzt nach dem Rennen gelesen oder gehört, dass es da auch Kommunikation zwischen Evenepoel und Van der Poel zum Beispiel gab. Und beide gesagt haben, ja, das schafft dann, das geht nicht, das ist ein Suicide-Move. Ja, also aber ja, keiner von denen war in der Situation irgendwie in einer Position, um zu reagieren. Und ich glaube, das war letztendlich dann auch der Winning Move tatsächlich, die Konkurrenz so zu überraschen, obwohl er es ja scheinbar irgendwie im Training schon in der Woche vorher angekündigt hat, dass er 100 Kilometer vom Ziel losfahren wird oder ganz früh. aber man das da noch irgendwie für einen Witz gehalten hat. Von daher, ja, also man muss schon sagen, ich glaube, anders wäre es für ihn schwer gewesen, weil auch Van der Poel an dem Tag natürlich wieder auf dem Punkt topfit da war und ja, dafür war dann irgendwie der Anstieg dann doch nicht hart genug, glaube ich, ne, um den dann im 1 gegen 1 dann nochmal abzuhängen.
Also irgendwann kurz danach, ich glaube die Runde danach, lässt ja dann Belgien all out von vorne fahren. Maxim van Gils fährt sich dann auch völlig aus den Schuhen für Remco. Alle, ne? Aber der kann halt leider nicht schneller fahren als Pogacar. Ja. Und dann kommt ja in der letzten Runde nochmal die Situation zustande, dass dann der Berg in der Favoritengruppe nochmal all out gefahren wird und der Abstand wirklich kleiner wird. Man so ein bisschen denkt, bis oben auf der Kuppe sind es dann irgendwie 38 Sekunden oder so. Es könnte nochmal was werden, aber da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und die Fahrer wissen das ja tatsächlich nicht. In Echtzeit. Die wissen es ja erst, wenn es irgendjemand da auf die Tafel schreibt, weil kein Funk. So, weiß ich nicht, wenn jetzt diese Favoritengruppe, die dann da wieder zusammenrollt mit 6 bis 8 Fahrern, weiß, wir haben jetzt noch 35 Sekunden, weiß ich nicht, ob es dann klappt, aber so, ich weiß auch nicht so, wie denkt ihr, ist die Dynamik in so einer Gruppe? Man guckt sich halt dann in dem Moment, wo die zusammenrollen, wo Ben Healy und Thomas Squins aufgefahren werden, ist halt dann die Luft auch wieder ein bisschen raus.
Ja, klar.
Weil also, keiner für einen anderen fahren
will. Ich glaube, da hat man sich irgendwann auf Platz 2 konzentriert, ne? Das ist dann auch so, ja, der Vorteil, sage ich mal, von so einer frühen Attacke, dass du halt darauf spekulierst. Und das hat er auch im Interview gesagt, dass da die Kooperation im Hinten nicht so ist. Ne? Ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass er das Rennen nur so gewinnen konnte. Und dass er halt irgendwie im anderen Fall da mit einer kleineren Gruppe wahrscheinlich gesprintet hätte. Und auch wenn er nach so einem Rennen natürlich da immer noch einer der schnellsten wäre, glaube ich eben, dass gegen Van der Poel dann einfach seine Chancen nicht so hoch gewesen wären, das Rennen zu gewinnen. Und scheinbar war es also das große Ziel in seiner Karriere auch auf jeden Fall, den Weltmeistertitel mal zu holen. Er hat da, glaube ich, mal eine Vuelta für liegen lassen und auch ein historisches Triple. Quasi hinten angestellt und mal schauen. Ich hoffe nicht, dass er noch viele solche Saisons hinlegt, weil allein für die Spannung und Unterhaltung meinerseits reicht jetzt langsam mal.
Ich finde es gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, weil ich finde immer noch die, so wie er halt Rad fährt, dass du halt immer auch das Gefühl hast, jetzt geht's gleich in die Binse, wie du auch selber schon gesagt hast, dass er irgendwie gleich bonkt oder so. Und ich fand es immer noch, ich habe es jetzt nicht die ganze Zeit live gesehen, weil ich noch unterwegs war, aber ich habe immer wieder reingeschaut und ich fand dann trotzdem die Situation auch hinten zu sehen, kommt Scoins und so noch mal dichter. Also ich fand es jetzt kein langweiliges Rennen. Also ich finde, man muss jetzt auch nicht so abwatschen, nur weil er 100 Kilometer alleine vorne rausgefahren ist oder 50 Kilometer und dann davor von Gruppe zu Gruppe. Aber ich fand es jetzt trotzdem immer noch ein Rennen, was irgendwie ansehnlich war. Und zum Glück ist er auch der Charakter, der er ist, muss ich sagen. Also wenn das jetzt irgendwie jemand anders wäre, ich glaube, dann wären wir auch alle noch viel, viel angepisster.
Ja. Ganz ehrlich, so ist auch ein geiler Weltmeister jetzt mal für ein Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
So Pogi im Weltmeistertrikot, habe ich schon Bock drauf.
Dann fährt, ne?
Ich hoffe auch. Ja.
Ja.
Ich hoffe auch, dass die da bei Colnago und beim Team auch richtig durchdrehen mit den Designs. Und auch
all in sind sie ja schon. Also ich glaube, der wollte unbedingt Weltmeister werden, damit er dieses Rad nicht mehr fahren muss, was er gerade hat. Also das ist ja absoluter Horror.
ich habe es nicht von nah gesehen, also ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Aber ja, ich erwarte da einiges vom Team. Dass man vielleicht auch das UAE ein bisschen kleiner macht und so, wie die Franzosen ein Trikot zelebrieren würden. Einfach klassisch großer Brustring, Sponsoren eher im Hintergrund. Aber da ist noch ein leicht italienisch angehauchtes Team, kann ich mir gut vorstellen, dass UAE überall drüber steht, wo es drüber stehen darf.
Ja, zum Glück.
Und so groß wie es geht.
Zum Glück aber wird da das Trikotdesign von der UCI so ein bisschen eingeschränkt, weil bei den nationalen Meistern ist es ja der Verband, letztendlich der nationale Verband, der es freigeben muss. Da gibt es auch gewisse Vorschriften, aber ja, das ist schon beim WM-Trikot ein bisschen strenger noch, auf jeden Fall.
MVP für mich auf jeden Fall Thomas Grüns gewesen. Richtig geiles MVP Rennen gefahren, auch echt da am Schluss aus der ja, so einfach für mich in diesem Rennen, um die Spannung hochzuhalten. Da noch echt in der Favoritengruppe dann auch noch so ein paar Attacken zugefahren und dann die erste, die er nicht zufährt, geht dann tatsächlich, also Mathieu van der Poel und er haben die, glaube ich, abwechselnd zugefahren. Ben O'Connor krönt irgendwie nochmal seine Saison. Auch krasse Saison und krasses Ergebnis für ihn. Ich hätte auf jeden Fall Squeens eine Medaille gegönnt. Der noch Ben Healy verpflegt.
Zum Glück hat er aufgehört zu tanzen im Winter.
Stimmt, ja. Das
ist schon krass, wie der sich entwickelt hat, so über die letzten, ja, vielleicht 2-3 Jahre. Und jetzt bei so einem Rennen halt auch undankbar auf dem vierten Platz landet. Aber ja, auf jeden Fall einer der stärksten Fahrer, ne? Und ist jetzt 33, auch nochmal so eigentlich gut zu sehen, dass eine Entwicklung auch da noch stattfindet und eben dieser Trend, dass man immer, dass die Profis und Fahrer immer jünger werden, auch nicht für jeden gilt. Also das ist nach wie vor eine ganz individuelle Geschichte. Und er hat da eben noch ein paar Stellschrauben gefunden, die Tanzschuhe ausgelassen im Winter und einfach ein riesen Rennfahrer geworden jetzt nochmal. Und bin mal gespannt, ob und wo er dann mal so ein ganz großes Rennen dann nochmal abschießt. Ne? Ist ja auch oft trotzdem immer noch einer der sag ich mal, Edelhelfer so für Mats Pedersen bei den Klassikern. Aber kann, glaube ich, mittlerweile auch schon irgendwo mit eigenen Ambitionen antreten. Ich meine, dieses Jahr wird er auch Zweiter, ne, bei Strade Bianche im Frühjahr. Von daher auch noch eine Option auf jeden Fall die nächsten Jahre für Lidl Trek.
Letzter Gedanke. Eigentlich Deutschland gar nicht so dumm gemacht. Lippo und Simon Geschke eigentlich in der Top-Gruppe gehabt. Wenn Poggi die nicht zerschossen hätte direkt, wäre der, glaube ich, relativ weit gekommen. Florian Lippo.
Ja, das war eine super Gruppe. Also ich war mir auch relativ sicher, so das wird jetzt ganz spannend und schwierig zu kontrollieren für Slowenien hinten. Weil man hätte natürlich noch ein bisschen so auf die Hilfe vielleicht von Belgien und Holland hoffen können, wobei die auch jeweils einen Fahrer mit vertreten hatten. Und am Ende doch auch dann ein ganz gutes Ergebnis gehabt, ne? Mit Georg Zimmermann, Platz 15. Auf dem Kurs, glaube ich, kann man erstmal mit zufrieden sein und die nächsten Jahre werden glaube ich, die Strecken, oder zumindest mal im nächsten Jahr wird es nicht einfacher. Da kann man nochmal mit ganz anderen Fahrern hingehen, aber auch ja, Florian Lippowitz jetzt so als bis jetzt auch noch nicht so als Eintagesrennenfahrer in Erscheinung getreten, aber hat da auch auf jeden Fall ein gutes Näschen gehabt, in diesem Move drin zu sein. Und mal sehen, vielleicht hat er dann im Frühjahr ja auch bei den Ardennen-Klassikern mal eins von dem Programm und dann mal schauen, was da noch so geht. Ne? Sind auch sehr viele noch junge Fahrer, sage ich mal, in Deutschland, die sich auf solchen Kursen beweisen könnten in den nächsten Jahren. War cool. Und auch so Simon Geschke, ne, nochmal irgendwie das, ich glaube, er fährt jetzt nochmal am Donnerstag beim Münsterland Giro, aber dann ja auch beendet dann auch seine Karriere, hat sich dann nochmal gezeigt, also auch war auf jeden Fall ein cooles Rennen, so bis auf die Tatsache, dass der Sieger ziemlich schnell feststand. Ne?
Schon mal überlegen, ob ich mir auch so ein Hotel da in Ruanda.
Ja, ich würde mich beeilen, weil so viele Hotels gibt es da nämlich gar nicht.
Ja, ja.
Ich denke Airbnb auch. Also ihr weiß ich schon nicht, an die, ob die da schon sind.
Gut, dann wollen wir mal zur Analyse des U23-Rennens kommen, oder?
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So Leute, Whoop Check-In, es ist Anfang Oktober, das bedeutet, die Whoop September Challenge vom Besenwagen ist beendet und wir machen Kassensturz. Anni und ich haben uns gerade schon unterhalten, unsere eigenen Ergebnisse sind bestürzend, peinlich, nicht gerade verwendbar. Andi ist in der Belastungswertung 211. von 250 geworden, hat auf jeden Fall bei Schlaf gar nicht so schlecht abgeschnitten und bei
Erholung war mein Bestes.
Erholung auch nicht.
Erholung habe ich zumindest mal ist auf Platz 39 geschafft.
39, ey. Und wer hält die Fahne bei uns hoch, was Competition angeht, wie immer? Fossi, Belastung, 5. Platz, immerhin Top 5.
Ohne Fossi hätten wir hier gar keine Kredibilität mehr.
Alter. Auf jeden Fall trotzdem auch nett, keinem den Preis weggenommen. Die ersten drei in allen Kategorien gewinnen was. Wir haben die Gewinner schon benachrichtigt. Ein Besenwagenhörer, wir nennen hier mal nicht die Namen, hat den zweiten Platz in zwei Kategorien gewonnen, nämlich in Schlaf und in Erholung. Es haben zwei Leute bei Schlaf geschafft, einen kompletten Monat 100% abzusahnen. Aber besagter Teilnehmer, zweimal zweiter Platz, kriegt, glaube ich, auch einen Sonderpreis, habe ich von Whoop schon mitgeteilt bekommen.
Ja, stark. Also ich glaube, dafür müsste ich halt ein anderes Leben nochmal anfangen. Oder kann mir vielleicht hier an dieser Stelle noch ein paar Tipps abholen. Ja, also 100% über einen Monat. Ich frage mich, ob das jetzt der Standard ist oder ob das jetzt wirklich nur für die Challenge war. Und
für die Challenge extra Urlaub genommen, einen Monat und immer schön eingekuschelt, ja, früh dunkel gemacht, wenig Handy, Blaulichtbrille, Schlafmaske, Oropax.
Schlaf und Erholung.
Ich bin gespannt,
was. Wären ja meine beiden Disziplinen gewesen, aber da hat mir jetzt die WM in Zürich gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht, muss ich sagen.
Ja, es waren so ein paar Ereignisse, die da jetzt reingespielt haben. Wie gesagt, erster Tag war schon Ötztaler. Da haben die Leute bei Belastung auf jeden Fall schon mal vorlegen können, die da mitgefahren sind. Aber wir haben mit unserem Partner Whoop schon abgeklärt, die Gewinner wurden benachrichtigt und wurden auch um ein Statement bzw. Tipps, wie sie die Kategorie gewonnen haben, gebeten. Und ich hoffe, dass wir das hier in den nächsten Episoden mal einspielen können und uns diese Tipps abholen können, weil da wurden grandiose Ergebnisse erzielt. Bei Belastung übrigens eine Frau gewonnen mit 20,5 Durchschnitt, da bin ich auch sehr gespannt.
Ja, das frage ich mich auch, wie das funktionieren kann. Also ich hatte heute einen relativ aktiven Tag und lass mich mal gerade reinschauen. Also ich komme gerade mal auf 14,4.
Ja, ich bin vor anderthalb Wochen mit Wilma mal wieder in 200er gefahren. Da war schönes Wetter nochmal und wir haben den Tag ausgenutzt. Da hatte ich 20,6, glaube ich.
200er. Das ist bei mir ein bisschen länger her.
Naja gut, solltest du auch Whoop-Nutzer sein, komm in unsere Gruppen. Wie gesagt, es gibt die normale Besenwagen-Gruppe. In den Shownotes gibt es den Link. Die Challenge-Gruppe ist jetzt erstmal nach dem September wieder beendet. Aber ich denke, wir werden so eine Challenge auch mal wieder durchführen. Und wenn du auch Whoop-Nutzer werden willst und dir die Vorteile dieses Bandes und der App zugute machen willst, dann gibt es mit Besenwagen wie immer die Gelegenheit, einen Monat gratis zu testen, das Ganze, und mal reinzuschnuppern, wie die ganze Nummer aussieht, auf join.whoop.com/besenwagen.
Und an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Respekt!
Yeah.
So, Türen gehen auf. Ich habe es gerade schon gesagt. Einleitung habe ich schon gesagt. Wir sind nach Bremen gefahren. Eine Stadt, in der ich immer noch niemals im Leben war. Aber die jetzt um einen Radsport-Weltmeister reicher ist. Und ich freue mich, brandheiß im Besenwagen begrüßen zu dürfen, den neu gekrönten U23-Weltmeister Niklas Behrens. Hallo.
Guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Hallo.
Hi, Niklas. Du schon wieder.
Ja, also Teile des Besenwagens kennen Niklas schon intensiver. Aufklärung hier, Niklas ist in der Agentur, für die Andi arbeitet, Corso, und man kümmert sich seit einiger Zeit um sein Glück.
Was Glück weiß ich die, nicht,
was die Entwicklung angeht.
Aber da habe ich direkt eine Frage. Weil im Zuge deines Weltmeistertitels, Glückwünsche zuerst mal, sind auf Twitter oder auf X noch wieder so ein paar alte Tweets aufgetaucht. Und ist es wahr, dass ich weiß, dass dieser eine aus der Twitter-Blase oder aus der X-Blase, er kommt aus Bremen, der heißt Tayo Gegenhardt oder anders geschrieben, wie auch immer, auf jeden Fall nennt er sich so, ist in irgendeinem Bremer.
Oder Turbo-Trecker.
Er hat mehrere. Ja. Genau, auf jeden Fall aus Bremen. Und der hat ja quasi deine Werte da reingehauen bei X, ohne zu sagen, ohne Namen dazu zu schreiben. Und Andi hat, glaube ich, nur darauf geantwortet, oder?
Andi hat, glaube ich, nur darauf geantwortet, schick mal rüber. So.
Ja.
Genau, und so kam der Kontakt zustande, oder?
Aber muss ich noch mal ein bisschen verbessern. Und zwar hat der, ich weiß gar nicht, ob er anonym bleiben will, deswegen sage ich jetzt mal den Namen nicht. Der hat sich aber auch schon damals bei dem Besenwagen-Bundesliga-Team beworben. Und daher war schon Kontakt, sage ich mal, schnell da. Also ich wusste zumindest mal, wer die Person ist. Und tatsächlich wurden dann ein paar Daten ausgetauscht von Niklas, die dann auch schon schnell beeindruckend waren. Und was mich am meisten dann aber überzeugt hat, war tatsächlich eine Platzierung beim Herforder Straßenpreis im März 2023.
Das hat dich schon überzeugt?
Das hat mich überzeugt. Also, wenn jemand.
Das reicht.
Also, ne, also Leistungsdaten sind ja immer noch die eine Sache, aber dass man irgendwie ja auch Rennen fahren muss damit, fand ich dann schon beeindruckend, dass du quasi als Quereinsteiger bei so einem Amateurrennen direkt vorne reingefahren bist. Das hat mir dann zumindest mal gezeigt, so aus der Ferne, okay, der muss halt auch Rennen fahren können, weil sonst wirst du da halt auch nicht Sechster oder was du da geworden bist, ja.
Bevor wir jetzt hier zu diesem Quereinstieg und der Geschichte dazu kommen, mal ganz kurz nochmal hier in die Historie reingegrätscht. Hat nicht unser Freund Dominik Klemme schon vorher mal Niklas auch schon das ins Gespräch und Spiel
Marcel
gebracht?
Marcel Meisen, Dominik Klemme, also du hattest auf jeden Fall einige Fürsprecher noch, die schon auch, ja, die dich halt kannten, ne? Aus dem Team Stevens damals, die dich halt schon mal...
Deswegen war ich damals...
Das war letztes Jahr.
Nee, das war schon 2022, oder?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, nee. Ja, ja doch, ja. 22 kann sein, ja.
Ja, also.
Ja, und dann hast du einen steilen Karriereweg gemacht zum Team Cat.
Ja, da war ich ja immer so, mit Stevens Racing Team war ich da immer so Gastfahrer, Helfer und hab da immer so dem guten Herr Stein immer ein paar Mal ausgeholfen.
Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute Herr Stein wahrscheinlich jetzt sehr lange davon erzählen wird, dass ein Weltmeister aus dem Hause Cat Stevens kommt.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Halb stimmt es ja, aber ich weiß nicht, vielleicht wollte Basti eh drauf eingehen, so ein bisschen der Werdegang, weil ich habe nämlich, ich bin letzte Mitte ja auch Bundesliga-Rennen gefahren, Sauerland-Rundfahrt und Deutsche Berg, und ich kannte dich daher so ein bisschen vorher vom Nürburgring, wo du schon gut warst und so. Also mir war der Name im Begriff. Und vorher hast du auch diese UCI-Rennen gewonnen, als der Jeffrey Stork, hieß das Team, glaube ich, ne? Oder heißt das Team?
Stork Metropol.
Genau. Und was ich aber interessant war, ich saß mit Florian Mondrial dieses Jahr im Auto auf dem Weg zur Sauerland-Rundfahrt und wir haben über dich geredet. Und da ging es ja darum, ob du schon Profi werden solltest oder nicht. Das Thema hat sich jetzt ja auch erledigt.
Was ist denn aber euch rausgekommen?
Ja, genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Und da war so, wir waren geteilter Meinung und dann haben wir so über deine Ergebnisse geredet. Da meinte ich, ey, wenn du liegst, der ist erst vor 2 Jahren, gewinnt er dieses Rennen da in Holland oder Belgien.
So letztes Jahr.
Das war Belgien, ne? Ja, nein,
sind
Andi.
Keine 2 Jahre her.
Ja. Darauf wollte ich jetzt lass mich noch mal zu Ende erzählen. War es Holland oder Belgien?
Belgien.
Belgien.
Flanders of Tomorrow.
Und da fangen wir uns an, im Auto so halb zu streiten, weil Moni sagt, das war letztes Jahr. Mach ich so, nee, das kann doch nicht letztes Jahr gewesen sein. Er fährt ja letztes Jahr bei Cat, gewinnt das und fährt jetzt bei Trek und wird dann Profi.
Ich kann mir Monis aufgeheizte Diskussion vorstellen.
Weil ich diesen zeitlichen Abschnitt so kurz fand, was er ja auch ist. Aber er stellte sich dann raus, nachdem ich selber gegoogelt habe, weil ich ihm nicht geglaubt habe, dass es wirklich so war.
Ging dann recht schnell, da die Etappe gewonnen. Und dann hat Andi noch seinen Senf zugegeben und dann ging das schnell, recht schnell, dass ich dabei bei Lidl Trek den Vertrag gekriegt habe.
Ja, aber Basti, vielleicht kannst du es nochmal abreißen, weil es echt krass ist. Jetzt, wenn man auch weiß, wo du nächstes Jahr fährst, also diese anderthalb Jahre ging ziemlich schnell. Ja.
Ich kann gar nichts abreißen hier. Ich finde, der sollte uns selber mal erzählen, was eigentlich wie ist er da eigentlich gelandet jetzt hier in diesem Radsport? Erstmal so, was ist passiert, bevor wir von dir gehört haben?
Also
zwischen Geburt und bevor wir von dir gehört
haben. Damals habe ich ja noch Triathlon gemacht. Also ich war ja irgendwie 4 Jahre Triathlet, so in Jugend B Altersklasse so, wo man halt so die Hälfte von der Sprintdistanz im Rennen absolviert hat, so, also 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 laufen. Und da war irgendwie schon schnell klar, dass irgendwie alle anderen entweder gar kein Rad fahren können oder ich halt ein bisschen. Und dann kam auch Corona und sowas, dann waren die Schwimmbäder dicht, dann ist man sowieso nur noch Rad gefahren die ganze Zeit und dann fürs Laufen war ich eh immer gefühlt so schwer und dann habe ich halt immer mehr Rad gefahren. Und dann habe ich durch einen Kumpel, durch Luca Bokelmann, hat er mich bei Stevens Racing Team, so komplett ohne Erfolge, hat er mich bei Stevens Racing Team reingebracht. Und da haben sie auch erst überlegt, ja, können wir den denn überhaupt nehmen? Der hat doch keine Ergebnisse und sowas. Und so wie es ja heutzutage immer noch ist, so gefühlt mit wer Ergebnisse hat oder nicht. Und dann hat er mich da reingebracht. Dann bin ich da direkt schon irgendwie anderthalb Jahre bin ich da gefahren. Auch ein bisschen im Winter ein bisschen Cross, so bisschen im Wald rumgeeiert und dann habe ich bei Stevens irgendwie auf der Rundstrecke schon immer ganz gut Ergebnisse geliefert, würde ich sagen. Und dann über Stevens halt auch mal 1-2 Bundesliga-Rennen gefahren. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben jetzt 4 Bundesliga-Rennen gefahren. Das war Erzgebirgsrundfahrt. Da war ich noch nicht so, das war noch nicht so mein Kurs so. Dann Nürburgring, direkt Zweiter geworden. Und dann noch die beiden Sauerland-Rennen mit Paul zusammen. Und da war ich auch nicht, da war ich nicht so wirklich nicht so gut, da war ich, weiß ich auch nicht, lief nicht so richtig, war auch ein bisschen, Bergbein war nicht so dran und dann, dann war ich ja noch Stagiaire bei Stork das halbe Jahr, paar Pro-Kirmes-Rennen geballert und das erste Rennen da, ich stand das Tomorrow Tour, mein erstes UCI-Rennen gewonnen und dann ging das relativ schnell, dass dann so die Werte gestimmt haben. Andi kannte meinen Teamchef Markell, hat dann auch noch mit dem auch ein bisschen geschnackt und tatsächlich ist mein Trainer, Tim Konz, ist bei dem unserem Teamchef, Markell Irisa, bei Insta in die DMs geslidet und hat dann direkt so Trainingspeaks, Link und alles so auf Spanisch direkt geschrieben, dass auch bloß das Interesse da bleibt, wenn das schon auf Spanisch ist und sowas, weil wir halt direkt gesehen haben, Team wird veröffentlicht oder es gibt ein Team, es existiert jetzt ein Development-Team mit bisher aktuell nur 8 Fahrern drin, dass da auf jeden Fall noch 1-2 Plätze sind. Und dann gingen so die Gespräche los und dann hat Markell gesagt, testen wir, nehmen wir mit. Und dann bin ich bei Lidl Trek gelandet und war dann am Ende eine ziemlich gute Adresse.
Noch weiter ausgeholt. So, du kommst, glaube ich, aus einer sportlichen Familie. Also du hast zumindest einen Bruder, der sieht irgendwie genauso aus auf dem Fahrrad und scheint auch ungefähr genauso schnell zu fahren, aber der ist schon älter noch, glaube ich. Also der wird jetzt wahrscheinlich dann vielleicht, der will auch Profi werden.
Der wackelt nicht ganz so wie ich auf dem Rad. Aber der ist tatsächlich 2 Jahre älter, der ist jetzt so ein bisschen so Spätzünder und hat jetzt nochmal richtig Bock gekriegt und
der hat jetzt gemerkt, dass das was werden kann.
Genau, und weil der halt auch, würde ich so sagen, genauso diszipliniert ist wie ich und genauso durchziehen kann und auch das Mindset so hat wie ich. Also wir sind da relativ gleich. Und jetzt sieht er halt, dass das funktionieren kann und hat jetzt nochmal richtig Bock bekommen und gibt jetzt nochmal alles. Wir sehen, was dabei rauskommt.
Also wenn ihr noch irgendwo so ein KT-Team oder so jetzt habt in Deutschland und Umgebung, vielleicht probiert man es einfach mal. Ja, erzähl uns von diesem Mindset. Denn innerhalb von dieser kurzen Zeit das durchzuziehen. Okay, da scheint ein bisschen Talent vorhanden zu sein, ne? Also das hast du, glaube ich, einfach mal so mitbekommen bei Geburt. Aber du hast es probiert, das geht relativ schnell. Es macht wahrscheinlich auch Spaß, weil du halt relativ schnell gemerkt hast, du kannst Rennen gewinnen. Dann geht irgendwie so diese Möglichkeit auf, Profi zu werden. Erzähl uns, wie das in deinem Kopf so strukturiert ist und wie deine Ziele sind und wie du das verfolgst.
Also ich habe tatsächlich damals, ist genau anderthalb Jahre her, oder ich glaube ein Jahr und irgendwie, weiß nicht, sechs Monate, anderthalb Jahre, da habe ich meinem Trainer geschrieben, den habe ich beim Moped Mittwoch kennengelernt, bei unserem berüchtigten Moped Mittwoch, unserer Mittwochsrunde, wo wir uns mit 20, 30 Fahrern treffen und da rund um Siekeokel, also da bei uns auf dem Dorf, rund so um die Mülltonne fahren sozusagen und oder rund um den Kirchturm und halt halbe Stunde Rennen fahren. Und da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich würde wohl Profi werden wollen, weißt du nicht genau wie. Und da hab ich ihm dann auch später nochmal geschrieben. Und da hat er halt gesagt, ja, dann schick mir mal alles rüber, was du hast, so an Daten. Hast du ja schon mal ein Wahoo gehabt in der Hand, dann oder hast einen Wahoo-Login-Account und dann zeig doch mal, was du da so an Daten hast. Und dann hat er sich das alles angeguckt und meinte, das Wichtigste bei dir ist wohl erstmal, dass du eine Struktur hast. Und dann haben wir angefangen, strukturiert zu trainieren. Und sich auch wöchentlich dann strukturiert sozusagen in die Fresse zu hauen und immer alles zu geben. Und das denke ich mir auch immer, wenn ich halt auch mal nicht gute Tage habe, dann denke ich mir, so der Schmerz vergeht, nach dem Intervall ist der Schmerz vorbei. Und dann kann man auch mal sich im Training auf Puls 190, 195 hochbringen. Im Rennen kriege ich dann auch nochmal 200 hin. Und im Training bin ich dann aber schon oft am Sterben so. Und denke dann aber, danach ist es vorbei, Schmerz vergeht, Erfolg bleibt, wie man so schön sagt. Und ja, so ist es bei meinem Bruder auch. Also wenn der mit mir Intervalle fährt, dann gibt er sich genauso die Kante, dass er danach im Intervall eigentlich in den Graben fahren kann, sozusagen.
Das Erstaunliche an der Geschichte ist ja eigentlich auch, dass dein Trainer, der hat ja auch keine Vorgeschichte als Trainer. Ne? Also der hat das ja dann auch quasi zeitgleich so ein bisschen angefangen, sich da reinzulesen in die Materie.
Auf jeden Fall. Also wir haben dann immer so im Winter trainiert. Sind dann immer, also in der Zeit bin ich noch immer mit meinem Trainer Rad gefahren und sind dann immer 4 Stunden locker gefahren oder so. Dann habe ich halt irgendwie mal 2-3 Bar auf den Reifen gemacht, damit das ein bisschen schlechter rollt, damit man auch wirklich die ganze Zeit nebeneinander fahren kann. Oder schön Schutzbleche angebaut und so. Und der hat dann wirklich angefangen, mit mir auszuprobieren, was bei mir gut gehen könnte. Und hat erstmal mir halt eine richtige Struktur aufgelegt. Und dann durfte ich immer 4 Stunden, jeden Tag 4 Stunden fahren sozusagen. Und ja, dann hat das funktioniert, würde ich jetzt so sagen.
Kann man so sagen, ne?
Ja, kann man so sagen, ja. okay, dann nimm uns mal kurz mit in deine Schweizer Woche da. Also eigentlich kann man ja so gar ein bisschen früher, so diese Saison, die war jetzt auch nicht unerfolgreich. Und vor ganz kurzem, nämlich kurz bevor dieser WM, gab es eine EM. Und da bist du schon Zweiter geworden. Was hast du da gedacht?
Also als erstes habe ich bei der EM gedacht, das wird eher so ein Massensprint. Auf dem Papier sah es echt nach Massensprint aus. Und dann habe ich gedacht, wenn es ein Massensprint wird, dann fahre ich dem guten Teutenberg das an und fahre ihm ein schönes Lied dort, damit er Europameister wird. Aber irgendwie, als wir dann Recon gefahren sind, habe ich schon zu ihm gesagt, das wird hier kein Massensprint. Das ist hier Pflaster, schön verwinkelt und das ist hier richtig der Monika-Effekt. Und dann hat er auch gesagt, ja, wenn wir am Ende noch dabei sind, dann fährst du nochmal eine späte Attacke oder fährst mir danach Leadout an. Da waren wir uns ziemlich einig. Und dann aber, weiß ich nicht, war irgendwie von Anfang an, wie es natürlich bei so Meisterschaften immer ist, ne, von vornherein gemetzelt. Und dann sind wir auf allererste Pflaster gefahren. Und ich dachte, hier geht's dann gleich los. Und dann habe ich mir nur gedacht, ja, macht Pogacar doch auch immer so oder Van der Poel. Angriff besser als Verteidigung. Fährst du mal aufs Pflaster und gibst mal Vollgas. Und dann bin ich aus dem Pflaster irgendwie so Vollgas gefahren, dass ich erst sogar eine richtig große Lücke hatte. Und dann sind noch irgendwie genau 13 Mann zu mir rübergesprungen. Und nach dem Pflaster drehe ich mich um und Ausgang vom Pflaster war gefühlt keiner mehr da, so auf 20 Sekunden oder so. Und dann ging es so weiter, bis dann nach dem zweiten Mal Pflaster der Hubarzt mit dem Franzosen losgefahren ist. Und ich dachte, also der Hubarz ist jetzt schon beim Giro und so mal losgefahren. Wenn der losfährt, dann will er. Dann kommt er auch weg. Und dann bin ich zu dem Vollesrot rüber. Da waren es noch genau, glaube ich, 60 Kilometer oder so. Und dann sind wir die letzten 56 Kilometer oder so zu dritt gefahren, haben uns dann noch ein paar Mal attackiert, aber kam keiner so richtig weg und dann ist auf den Sprint hinausgelaufen. Und da war ich tatsächlich in der gleichen Situation wie jetzt der Slowake bei der WM. Mhm. Schön von hinten und dann...
Ich dachte mir noch, hat er was gelernt jetzt auf jeden Fall.
Ja, da habe ich dran gedacht. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass der Slowake sich bei der WM genauso gefühlt hat wie ich bei der EM. So, scheiße, ich bin jetzt vorne. Wenn ich jetzt aber bremse, dann fährt wie bei der EM der Franzose noch zu uns rüber. Und der gewinnt am Ende sozusagen. Und dann muss man halt so ein bisschen, weiß nicht, die 300 Watt oder so stehen lassen von vorne.
Der Franzose bei der EM, das war auf jeden Fall geil. Ich habe das geguckt live natürlich. Das war auf jeden Fall geil. Der hatte echt richtig harten Tag. Also hinten raus. So, ihr habt den, so Hoop Arts und du, ihr seid jetzt eher so groß und mit viel Watt gesegnet und der war jetzt eher so ein bisschen kleiner. Schon aller Ehren wert, dass er da dabei war, aber ihr habt den einfach aus dem Windschatten abgehängt. Der konnte einfach irgendwann nicht mehr im Windschatten fahren. Kommt aber noch als Dritter rein, also kriegt noch eine Medaille. Auch trotzdem guter Tag dann für ihn gewesen.
Ja, der ist ja, ich habe dann ja die eine Attacke, die hätte ich vielleicht jetzt im Nachhinein. Das war so intuitiv so ein bisschen so, der Hoop Arts ist gerade seine stärkste Führung so zusammengefahren, weil ich da vorher auch schon so ein bisschen Pokerface auf Leiche getan habe und dachte so, ja, ich zeig ihm jetzt mal ein bisschen, dass ich ein bisschen tot bin und dann ist er schon gute, starke Führung gefahren und dann bin ich an der Autobahnbrücke ja irgendwie intuitiv losgefahren und das war im Endeffekt sogar laut Strava-Daten mehr Peak oder mehr Watt-Peak, irgendwie, weiß nicht, was ich da hatte, 1,5 oder so, als dann am Ende im schlussendlichen Sprint. Und jetzt zum Beispiel bei der WM habe ich so im Schlusspeak nochmal 1,7 getreten. Also damit hätte ich wahrscheinlich bei der EM auch den Sprint gewonnen. Aber ist so manchmal.
So, also diesen Bericht von der EM, den hätte ich jetzt dann auch gern für die WM einmal.
Okay. Ja, WM war so...
auf Ansage, ja, da waren wir, muss man ja schon sagen.
Wir haben vorher noch, habe ich zu Andi und Ken gesagt, wenn ich gewinne, rasiert euch bitte eine Glatze. Und dann haben sie aber beide gesagt.
Auf Bart geeinigt.
Die verhandeln ist hier Prinzip. Ja, ja. Damit verdienen sie Geld mit Verhandeln. Ja,
also das finde ich einen schwachen Einsatz.
Einen schwachen Einsatz? Also
ja, natürlich. Also Ken ist sowieso ganz oft einfach glatt rasiert. Nee, nie. Also ich habe den selten mit... als ich Ken auf dem Foto gesehen habe, dachte ich, okay, sieht aus wie immer. Und bei dir dachte ich, okay, du siehst auch oft so aus, wie du da auf dem Foto aussahst. Also Glatz hätte ich schon gut gefunden.
Ich habe auch extra rasiert.
Dass du die gut findest, ist klar, Paul.
Der hätte hartnäckiger sein müssen.
Ich mache mir eine, wenn du am Sonntag Weltmeister wirst.
Okay.
Oha.
Okay. Also ja, gut, ich meine, das ist unwahrscheinlicher als das. Also, ja, egal.
Naja. Nee, ey, Niklas, so, ich habe mir noch, das passt jetzt hier hin, weil ich habe mir so einen Spruch habe ich mir für diese Folge schon gemerkt und aufgehoben, weil so super viele Leute sagen so, ey, Behrens, das ist so ein Tier, ey, das ist so groß, so viel Kraft, so voll das Tier und so, ja, finde ich auch, aber ein Spirit Animal einfach. Es ist einfach so richtig gute Laune, strahlt er aus und, wie er das Rennen gefahren ist, da bei der Weltmeisterschaft, ist jetzt mein Spirit Animal. Aber, und für Paul vielleicht auch, aber, so für, als Glücksbringer für die WM jetzt.
Ganz kurz nochmal so perfekt. Du bist 1,95, richtig, ne?
Ja, und ich glaube, ich habe auch in der Woche mit dem BDR 2 Kilo zugenommen.
Und was wiegst du?
Ich hatte vor der WM 80 und jetzt nach der WM habe ich mich draufgestellt 82.
Ja, okay, also auf jeden Fall in dem Dreh. Und das ist erheblich leichter, als ich erwartet hätte. Aber ich hab auch gesehen, ich hab dann so ein Video gesehen aus dem Club bei eurer WM-Feier. Ich habe es vorhin Jungs schon gesagt. Man sieht auf jeden Fall auch, wo du das Gewicht sparst momentan.
Wo ist das? Das ist
so eher so im Oberkörper, was so Muskulatur angeht.
Also ich habe tatsächlich letztes Jahr in der Rundstreckensaison oder was heißt Rundstreckensaison? Ja, doch schon. Da hatte ich auch so noch so 86, 87. Ich glaube, letztes Jahr in Nürburgring hatte ich auch noch so 86. Und ich glaube, jetzt so ganz langsam geht so die Oberkörpermuskulatur vom Schwimmen und so, geht das so ganz langsam weg. Und natürlich auch so, weiß nicht, der Babyspeck.
Du sagst auch, ich hab's, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Lavinier hatte ich ja im Off mal gesagt, da war jetzt ein Foto von dir, seid ihr alle oben auf dem Podium, Teampräsentation, da siehst du echt auch dünn aus. Also auch für deine Größe einfach sehr, jetzt nicht ausgezehrt bis aufs Letzte, aber auf jeden Fall sehr schmal halt.
Nicht so wie du.
Naja, bei mir ist auch das Alter, muss man sagen. Also ich meine, wart mal noch die 15 Jahre oder 16 Jahre haben wir Unterschied. 16 Jahre, nee, mehr sogar, 19 Jahre. Und dann
kurz vergessen, wie alt.
Dann geht es auch einfacher mit dem Gewicht.
Okay. Ja, dann nochmal Rennbericht WM. Ja, also bei WM war mir schon irgendwie von vornherein klar, wird auf jeden Fall Vollgas. Dann sind die ja schon direkt in der Neutralisation gestürzt. Alle waren da so mega aufgedreht, ja, so mega heiß. Ich stand.
Da wurde das Rennen schon nochmal unterbrochen, muss man hier sagen. Sturz, Massensturz, Neutralisation, Rennen nochmal Abbruch, alle nochmal gewartet.
Ja, ja. Ich stand aber irgendwie mit Tim ganz entspannt hier, auch mit dem Jan Christen, so standen wir letzte Reihe und haben uns dann noch ein bisschen unterhalten und dann gefühlt erste Kurve sind sie schon gestürzt. Dann hat es nochmal richtig geknallt, ist nochmal ein tubeless Reifen explodiert oder so. Und dann lagen da erstmal alle, dann standen wir da nochmal 10 Minuten und dann waren alle schon so richtig heiß. Und ja, ich bin dann noch irgendwie so an der Seite auf dem Fußweg vorbeigerollt an dem Sturz und dann ging es aber los und dann war eigentlich so wirklich die ersten anderthalb Stunden waren eigentlich Vollgas. Da haben sich schon irgendwie welche so das Leben genommen und sind da so von vorne gestrahlt, dass dann irgendwie schon mal so gemerkt hat, die kommen am Ende nicht an, habe ich mir gedacht. Ich bin komplett nur mitgeschwommen. Unser Plan war auch ganz klar, dass wir halt Emil, also Emil Herzog, Tim und ich, dass wir uns erstmal die ersten, also bis wir zur Seerunde, bis wir zur Local Lab, bis zur Stadtrunde kommen, dass wir da erstmal nichts machen und uns komplett ersparen, so die Kräfte und dass halt Julian Borre und Ole mitgehen. Und ja, da ist zum Glück auch nichts weggegangen. Und dann sind wir über die Seerunde zur Local Lab gefahren. Da war auch schon einmal am Anstieg richtig schnell. Aber da ist alles so gefühlt zusammengeblieben. Gut, da sind jetzt hinten jetzt halt ein paar rausgefallen, die wahrscheinlich aber im Endeffekt sowieso am Ende keine Rolle gespielt hätten sozusagen. Und dann sind wir, glaube ich, noch mit, weiß nicht, 70 Mann oder so auf die Schlussrunde gefahren. Oder ich weiß nicht, waren wir sogar mehr, 80. Ich weiß nicht so auf dem Schirm. Und dann, ja, dann ging es eigentlich so direkt allererstes Mal die Rampe da, Vollgas hoch. Ich glaube, da hatte ich irgendwie 800 Watt die ganze Rampe. Also das war wirklich schon richtig schlimm. Oben habe ich richtig über Kreuz geguckt und dachte, wenn das jetzt nochmal...
Mann, ich kann hier kurz einwerfen. Wir sind zusammen den Kurs Recon gefahren und du hattest schon angekündigt, du fährst da schneller hoch und ich habe so schon so ein bisschen mit dem Leben abgeschlossen und habe mir gedacht, okay, du fährst jetzt hier einmal mit. So, schon Unterlenker gegangen. Ich wusste, das Ding ist jetzt nicht so lang, irgendwie 150, 200 Meter richtig steil. Einmal mit Niklas Behrens hier all out hochfahren, aber dann bist du gar nicht so schnell gefahren.
Nee, da bin ich nur so, da wollte ich nur ein bisschen anknacken und einmal so, dass man da halt nicht komplett steht im Ding.
Ja.
Ich bin dann tatsächlich auch im Rennen dann so eine Übersetzung gefahren, dass man halt wirklich jede Runde Vollgas fahren musste. Aber ich habe mir gedacht, im U23-Rennen wird niemals irgendwie was, da wird niemals was kontrolliert, dass da irgendwie kontrolliert hochgefahren wird. Da wurde direkt Anschlag hochgefahren, dass der Gang dann auch perfekt gepasst hat. Mit Mono-Kettenblatt 54. Und ja, dann oben so über Kreuz geguckt, dass ich dachte, wenn das jetzt noch dreimal so weitergeht, dann wird das hinten raus C. Aber wie es ja so oft ist, Frage, ja?
Wenn man ganz... Hast du gerade Mono gesagt?
Ja.
Ja.
Bist du 54 Mono gefahren, hinten 10, 36 oder was?
Ja.
Okay. Also hattest du auf jeden Fall wirklich was Großes vor an dem Tag, ne?
Ja. Ja, das war halt so der Gang, wo ich mir irgendwie ausgerechnet habe, dass ich halt irgendwie mindestens 600 Watt fahren muss, damit ich irgendwie noch die 80er Kadenz oder so habe.
Ja, kein Problem, ne?
Ja.
Kein Ding.
Aber genau, dann ging es danach weiter und dann sind wir, glaube ich, die ganze Zeit so weitergehackt. Dann ist es schon ein bisschen immer zerflogen. Auch in den Abfahrten und sowas mit dem Regen und sowas. Dann war es so, zum Teil zwischendrin, glaube ich, 10 Grad und halt irgendwie auch richtig am Regnen gewesen. Da hat man schon zwischendurch ein bisschen gefroren und dann nach der Abfahrt ging es aber wieder die Rampe hoch und dann war man wieder warm sozusagen. Und ja, dritte Runde war dann so die entscheidendste. Da ist dann wirklich eine Gruppe oben rüber gegangen, so mit eigentlich nur Bergfahrern und halt irgendwie richtig die Tretschweine hier, Ivan Romeo und sowas. Und dann waren wir 13, 14 Mann oder ich glaube sogar noch weniger, 12. Und dann sind wir eine Runde so Vollgas durchgekreiselt und dann ging es in die letzte Runde, also mit der Rampe halt und dem 5-Minuten-Anstieg im Nachhinein. Und dann waren wir nur noch 6 oder 7 Mann und dann ist am 5-Minuten-Anstieg halt nochmal...
Aber da hast du schon richtig, da hat man dir auch angesehen, dass du zu arbeiten jo, hattest.
Also da ging der Oberkörper.
Diesen letzten 5-Minuten-Anstieg.
Ja. Da ging dann der Oberkörper, da die Rampe war halt schon die Hölle. Also das war halt schon so, da bin ich so schon noch mit rübergekommen, aber war schon zäh. Und dann am 5-Minuten-Anstieg ist mir dann sogar noch der Holländer, Thibaut Del Grosso, der kann ja auch ein bisschen klettern. Der wiegt ja auch nicht ganz so viel, das ist mir dann sogar vom Rad gefallen. Ich dachte so, Alter, jetzt ist das was für mich. Jetzt muss ich nur dranbleiben, dann sprinte ich nur noch gegen Bergfahrer. Und dann habe ich mich da festgebissen. bin dann los oder mitgefahren und dann habe ich gedacht, also bevor Thibaut del Grosso abgefallen ist, wenn der jetzt technisch abfällt, dann attackiere ich oben nochmal drüber, dass ich bloß nicht gegen Thibaut del Grosso sprinte, weil der halt schon bei so Sprints manchmal auch flott dabei ist. Und dann ist er aber abgefallen und dann sind wir oben halt mit hier, die man halt so, die üblichen Verdächtigen, die man halt irgendwie kennt, hier Jano Vidar, Joseph Blackmore, Isaac Del Toro und wer war noch dabei? Der Slowake. Und ja, dann sind wir durchgekreiselt und irgendwann mussten wir noch kurz mal überlegen, ob wir jetzt noch Jan Christen einholen und dann bin ich nochmal Vollführung mitgefahren und dann drehe ich mich um und dann hat irgendwie Isaac Del Toro Loch aufgehen lassen und dann habe ich nochmal richtig drauf getreten und dann sind die vor der Abfahrt schon abgefallen, hatten wir schon irgendwie 3-4 Sekunden Vorsprung und dann habe ich in den letzten Kicker, der übrigens auch dann laut Eurosport der Behrenskicker genannt wurde oder getauft wurde und dem ich dann noch,
war das aus dieser in der Stadt unten
nee, aus der Senke 10 vor Ziel.
Aus der Senke raus, ja.
Da habe ich dann nochmal, bin ich nochmal Vollgas hoch und dann ist der Slowak nochmal vorbei, ist dann nochmal ein bisschen, um erstmal bei Jan Christ mit Schwung vorbeizufahren, drüber gefahren und da war ich schon so, da war ich schon richtig tot. Das sieht man wahrscheinlich auch in den Videos. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt nochmal mental nochmal drüber.
Ich hab mir echt Sorgen gemacht. Also ab dem 5-Minuten-Anstieg, dem letzten, weil du halt echt einfach, wie du schon sagst, so man hat es dir angesehen, dass du richtig tot bist. Ja, ja. Und eigentlich dachte ich so, okay, hoffentlich geht der jetzt nicht fliegen.
Nee.
Aber dann hast du attackiert selbst. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, so schlimm kann es nicht sein.
Ja, das ist alles nur Show. Das sieht dann immer eher so hart aus, aber ja gut, doch, es war schon hart. Und dann bin ich nochmal über den Kopf oder halt nochmal mental in den Slowaken noch mal ein bisschen brechen und bin dann noch mal mit Schwung drüber gegangen und dann in die Abfahrt und da habe ich aber gedacht, ich brauche jetzt hier nicht so viel Risiko gehen, der wird wahrscheinlich in der Abfahrt sowieso wieder rankommen, braucht ja nur jede Kurve eine halbe Sekunde später bremsen sozusagen und dann ist er wieder dran. Und ja, im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar oben noch ganz bisschen mehr und dann wäre ich den vielleicht losgeworden, dann wäre ich vielleicht solo angekommen, wäre auch schön gewesen, aber ich dachte dann, wie Andi meinte, Niklas, erinnere dich doch mal daran, dass du auch ein bisschen sprinten kannst und dann habe ich mich darauf eingelassen, mit dem zur zweiten Linie zu kommen und dann war der ja auch nicht mehr so krass im Sprint.
Hattest du echt Angst vor dem? Der wiegt 66 Kilo.
Nee, also, ja, ich dachte, der kann vielleicht gut pieken, so dass der halt mit einem guten Peak halt losfährt und alleine ankommen ist ja immer geiler, weißt du ja.
ja, jetzt nicht so, ja, aber ja, okay, aber jetzt trotzdem nochmal, also warum Mono? Also du musst... Also
sieht besser
ich
aus.
Will deswegen darauf hinausholen, ja, das verstehe ich, Argument, das finde ich ist auch ein sehr wichtiges Argument, aber wenn du vorher zu Andi schon gesagt hast, und Ken, du wettest ihm wiederum, dass ich die Haare abschneide, idealerweise, was die Feiglinge aber nicht gemacht haben, da warst du dir sicher, dass du gewinnen kannst und hast du es auch im Meeting beim BDR vorher so gesagt? Oder, weil, wenn ich geschaut habe, das Rennen, war es wie immer so, dass sich Tim auch sehr um dich gekümmert hat, das sah zumindest so aus. Also zumindest wart ihr beide sehr oft unterwegs.
Wir matchen da immer vorne. Wir fahren einfach die ganze Zeit vorne zusammen und dann springt der eine mal mit, dann springt der andere mit. Wir sind da nicht immer vorne, wir beide sind immer vorne so.
Ja. Aber hast du dann im Meeting vorher schon gesagt, ey, ich kann das hier gewinnen?
Trainer war sich ziemlich sicher, dass ich das gewinnen kann. Und dann habe ich so gedacht, ja, testen wir mal, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und ich wusste auch, dass der Jan Christen einen Ticken zu früh losfahren wird, weil er wieder übermotiviert ist und Schweizer und sowas ist und sowas, dass er wieder zu früh losfährt. Hat er dann ja auch gemacht. Und zu deiner Frage, warum Mono? Also hier Teutenberg und ich, wir sind immer so ein bisschen auf dem Trip, dass wir das irgendwie, allein sieht besser aus. Du bist nicht immer in diesem Momentum, wo du über der Kuppe nochmal Umwerfer schalten musst. Dann hast du bei SRAM, dass du halt bei Mono, das ist ganz Hauch, so ganz minimal schneller schaltet, weil du ja sonst immer
auf... die Verzögerung nicht, weil er auch kurz nachdenkt, ob du Umwerfer schaltest
genau,
oder nicht.
Genau, ja. Sonst denkt ja der rechte Hebel, ja, vielleicht drückt er gleich den linken nochmal, dass er dann Umwerfer schaltet. Und ja, gerade halt so auch mit Kette abfliegen und sowas hast du halt gar keine Probleme bei Mono. Und ich meine, wenn du halt die Möglichkeit hast, bei SRAM 36er Kassette zu schalten mit einem langen Schaltwerk, dann hast du ja den gleichen Gang wie 43, 33 oder als unteres Kettenblatt und kleine Kassette.
Ja gut, aber 43 fährt ja mal, also weiß ich mal, das ist ja, also 54 ist ja trotzdem eine riesen Palette. Ich weiß nicht, wer jetzt bei den Profis, ob da überhaupt einer Mono gefahren ist. Also ich habe über Thaler ja auch mal auf einem kleinen Kettenblatt gesehen, berghoch. Also ich finde, also den Gang, den wählt man ja schon, wo man ein gewisses Ziel hat. Ne? Das ist schon auch Selbstvertrauen.
Ja, doch, haben relativ viele. Also die von Trek, also Mats Petersen ist Mono gefahren, Albert Philipsen ist Mono gefahren. Tim und ich sind sowieso immer auf unserem Mono-Trip. Ich habe sogar fast überlegt, 56er Platz zu fahren, weil irgendwie so mittlerweile, für mich ist jetzt schon, ich bin, glaube ich, Geraardsbergen 1.1 Rennen, wo jetzt die Mur da hochgeht. Das sind ja, glaube ich, was sind das, 18-20% auf Pflaster. Da bin ich auch schon 52er Mono gefahren. Und da habe ich gesagt, ja, 52-10 ist ja übelst der kleine Gang. Aber wenn man so mal rechnet, ist es eigentlich das gleiche wie 54-11 sozusagen gefühlt. Und ja, weiß nicht, ich finde das immer nicht so geil, wenn man hinten auf dem 10er Ritzel hängt, dann lieber größeres Kettenblatt und dann gerade Kettenlinie.
50-10 ist übrigens 54-11.
Ja, okay, da ich bin 52-10 noch minimal größer, aber
ja.
Das ist halt so, weiß nicht, wenn du mal krass. Kurz...
Ey, ja.
Ja, du...
Ja, klar, ne? Also, ich meine, also, wenn man sich ausrechnet, ich muss mindestens.
Wenn man's hat, wenn man die Watt hat, ja, dann
ja, der
kann man halt auch anders drüber nachdenken.
Hat ja eigentlich nur was mit.
Ein anderes Universum.
Hat ja eigentlich nur was mit Geschwindigkeit zu tun, so. Das ist halt.
Ja, ja, ist einfach. Also, es ist relativ.
Oh, sieht's aus.
Ist relativ simpel, ja.
Also, ihr merkt schon so ein bisschen diese Unbefangenheit, die Niklas mitbringt, ne? Das ist, glaube ich, auch so, warum er diesen Fortschritt einfach in der kurzen Zeit gemacht hat. Ne? So, der denkt halt nicht dreimal über Sachen nach, sondern macht einfach.
Nee, ist ja auch gut und ist auch erfrischend, ja. Aber ist trotzdem, aber auch dieses, also auf so einem Kurs, wo alle über Bergfahrer reden, dann selber auch zu sagen, natürlich, wenn einer Trainer das auch sagt, der sicherlich auch mehrere Daten sieht und auch weiß, wovon er redet. Dein Teamtrainer war das aber, oder?
Nee, ich hab meinen eigenen Trainer aus Bremen, Tim Konz. Ich habe vom Team hätte ich einen bekommen, aber ich wollte gerne meinen eigenen behalten, weil ich mit dem ja auch meine Karriere gestartet habe und so.
Ja, okay, aber ja, trotzdem, das ist, finde ich schon, ist krass. Und vor allem Vorfeld hat ja auch, ich glaube, Laterne Rouge hat ja auch irgendwie über dich auch gesagt, ne, dass du irgendwie wie so ein Eisbär in der Wüste bist, dass das passieren kann. Das ist genauso ist auch eingetreten, dass man, wenn man so Fotos sieht, und wenn du da irgendwie um die Wette gefahren bist, im Finale waren halt wirklich alle noch so 60 Kilo Jungs und dann halt Niklas irgendwo dazwischen, der passt nicht ins Bild rein. Ja.
Aber die haben halt auch mehr gefroren, muss man sagen. So, der arme Isaac del Toro, wenn Niklas schon gefroren hat auf der Abfahrt.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe hab überlegt, ob die mich überhaupt so krass auf dem Schirm haben bei dem Kurs. Klar bin ich irgendwie anderthalb Wochen vorher Vize-Europameister geworden, aber ich glaube, die konnten natürlich, wussten so ein bisschen auch von Lavigne und sowas, dass ich auch ein bisschen den Berg hochkomme, aber... Ich habe mir dann erst so überlegt, so ja, vielleicht haben die mich auch überhaupt nicht auf dem Schirm und dann bin ich aber noch irgendwie 2-3 Tage vorher da Recon auf der Runde gefahren und bin dann noch irgendwie 4-mal Intervalle gefahren und bin dann immer die Rampe hochgehackt und dann halt immer noch danach diesen 5-Minuten-Anstieg und da bin ich tatsächlich im Recon irgendwie komm gefahren und dann hat mein Trainer direkt gesagt, mach mal Strava, fahrt direkt auf Privat, weil so, die haben dich vielleicht schon auf dem Schirm, aber dann haben sie dich vielleicht noch viel, viel mehr auf dem Schirm, wenn du da jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwie so ein 4-Minuten-Ding irgendwie komm fährst da. Und der Komm wurde wahrscheinlich mir direkt von Pogacarna abgenommen jetzt Sonntag, aber dann habe ich die erst auf Privat gestellt und dachte, ja, vielleicht haben die mich nicht so krass auf dem Schirm und dann gab es da echt ja, ich habe erst gedacht, als ich Startliste gesehen habe, boah, die sind schon richtig Favoriten, also eigentlich mit denen du, jetzt die Leute, die vielleicht bei EM nicht dabei waren, also allein die auch treten können und dann noch die ganzen Bergarzen noch dazu. War schon eine gutes so gute Startliste. Aber die haben sich alle verschossen vorher.
Ah ja, übrigens, bevor ich es vergesse, wisst ihr, wer Gravel-WM fährt?
Gravel-WM?
Also jetzt, du hast auch einen von denen schon erwähnt. Oder du hast den schon erwähnt. Der will, also der kommt dir, glaube ich, nicht drauf.
Jetzt aus einem U23-Fahrer oder was?
Ja.
Keine Ahnung. Sag.
Ole Tyler.
Nee.
Ole Tyler, ja.
Nee. Isaac del Toro.
Ah, okay.
Echt? Alter.
Ah, krass.
Der steht 3 Plätze hinter mir bei der Startstellung. Zumindest steht er auf der Startliste. Ich dachte, ich lese nicht richtig, aber das, also der ist aus Mexiko, hat den Namen. Vielleicht gibt es mehrere Mexikaner, die so heißen. Und die dann auch so, die auch relativ viele UCI-Punkte haben, aber ich glaube nicht. Von daher, ja.
Nee, das wollte ich mal reinwerfen. Der ist mal als random gefahren, ne? Also, der kann schon, glaube ich, im Gelände auch.
Das wollte ich nur reinwerfen, bevor ich es vergesse.
Okay, bin gespannt. Ich wäre, glaube ich, auch gern gefahren, aber ich fahre leider in Paris. Deswegen.
Ja, muss leider da gewinnen, ne?
Auch da wirst du noch lernen müssen, Niklas, das heißt nur Paris-Tours, das hat mit Paris leider hat da nichts mit zu tun.
Ja.
Fährst
ja.
Du U23 oder Profi?
U23.
Auch aus dem Grund, damit du das Trikot nochmal fahren kannst?
Hast du das Trikot schon?
Kriege ich jetzt. Freitag fliege ich hin und dann fahre ich Weltmeistertrikot.
Und wirst du dann jeden Tag, egal bei welchem Wetter, dieses Trikot fahren bis zum 31.12. oder
ich hoffe doch,
wirst du es auch drüber hinaus einfach fahren?
Nee, ich werde das schon mal sehen, wie viel ich kriege, ob ich genug kriege, hoffentlich. Und dann werde ich das dann wohl schon jeden Tag tragen bis zum 31.12.
Was ist eigentlich danach?
Jeden Tag.
Was passiert eigentlich nach dem 31.12.?
Das ist jetzt ja offiziell, also das ist jetzt ja, gestern war das, ne? Gestern ist es rausgekommen, ja. Da fahre ich für das World Tour Team Wismar.
Da können sie theoretisch im Training trotzdem noch das Trikot fahren. Ja, nur mit neuen Sponsoren drauf.
Genau, ja, mit den neuen Sponsoren. Also ich glaube, für Training werde ich das komplett ein Jahr lang bis zur nächsten WM fahren.
Klar, so wie dieses Deutschland-Trikot, was du jetzt schon die ganze Zeit gefahren bist, was einfach mega geil war.
War, ja. Ja, ich krieg den ganzen Deutschland-Kram tatsächlich nochmal im richtigen Design dann. Also mit der wirklich in komplett weiß mit Deutschland-Flagge drauf. Das andere war auch geil, so belgischer Meistermäßig, aber nur andersrum. Und davon jetzt habe ich das deutsche Meistertrikot. Ja, kriegst du.
Von dem verbotenen deutschen Meistertrikot. Wieso Jordan?
Darfst du damit eigentlich nicht fahren, oder?
Nee, das gibt
es gibt vom...
Muss 70% weiß sein, glaube ich.
Genau, Regel ist 70% weißer Anteil. Oder ich glaube sogar 80, meinte André Greipel jetzt zu mir am Wochenende. Und dann ist das halt von allen genehmigt gewesen, aber nicht vom BDR. Und dann wird jetzt nochmal alles nochmal... Oder wurde jetzt alles für Paris Tours nochmal in weiß...
Und wird nicht gebraucht.
Ja, das habe ich jetzt mit diesem Regenbogen-Trikot ersetzt. Auch nicht so schlimm.
Ja. Scheiße, Mann. Ich hätte das alte Deutschland, das Verbotene hätte ich gern auch, aber in XS, ich glaube, das kriege ich dann nicht.
Von mir eigentlich somit die letzte Frage ist, hast du manchmal das Gefühl, lebst du an Simulation? Weil das alles so schnell, also vielleicht hast du auch gar kein Verhältnis zu dem, wie der Weg ist, wo du es, ich weiß nicht, wie du vorher Radsport verfolgt hast, aber weil es ja so für normale Menschen, die einen normalen Karriereweg haben, fangen irgendwann in der Jugend an mit Radsport und arbeiten sich hoch, idealerweise werden die Profi. Das hast du irgendwie so innerhalb von so 3 Jahren gemacht oder eigentlich sogar noch kürzerer Zeit. Realisierst du, dass das alles schon sehr, sehr schnell passiert? Auch mit den Erfolgen? Oder ist es für dich so normal, weil du es auch gar nicht so irgendwie historisch anders kennst? Vielleicht, weil du gar nicht so gebrandmarkt bist? Oder
ich kann mir schon vorstellen, dass es so bei manchen Rennen, wo ich halt irgendwie einfach nur irgendwie vom Kopf her so mies reinhalten wollte, dass ich da was werde, dass es vielleicht nicht jeder so vom Kopf her kann oder halt auch von der Leistung, keine Ahnung. Und würde ich jetzt schon sagen, dass das schon zum Teil auch so harte Rennen waren, wo man halt wirklich bis zum letzten geht nicht mehr gehen musste, um halt irgendwie so diese Ergebnisse zu erzielen und dann halt immer mal wieder diese Ergebnisse, die haben jetzt halt zu irgendwas halt geführt. Und man sieht natürlich jetzt so von Freunden und sowas, dass es halt echt nicht so einfach ist, aus deutschen KT-Szenen oder sowas rauszukommen und dann halt internationale Erfolge zu erzielen und dann halt auch schlussendlich Pro-Tour oder World-Tour-Vertrag zu kriegen. Und ich schätze das schon, dass es halt jetzt bei mir alles geklappt hat. War natürlich auch so ein großes Ziel. Und dafür habe ich halt auch alles gegeben so.
Ich glaub, aber trotzdem die Geschwindigkeit dessen, also es ist dir gar nicht so bewusst, dass das irgendwie schon krass ist. Also das für dich halt so ist halt passiert, wo ich habe mich angestrengt.
Ja, also doch. Also nee, also wir sagen schon viele, ich weiß ja wirklich nicht, wie einfach das ist so. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, die das so, ich weiß nicht, in anderthalb Jahren oder so von Rundstreckenfahrer oder vom rund um den Kirchturm jetzt in die World Tour geschafft haben. Das ist schon, glaube ich, recht schnell.
Ja, auch Weltmeister werden auch.
Viele gab es da auf jeden Fall nicht. Der Einzige, der mir jetzt so direkt in den Sinn kommt, der mit dem habe ich ja auch direkt am Freitag noch mich ausgetauscht, war übrigens Gerald Ciolek, der auch im ersten Elitejahr dann deutscher Meister bei den Profis geworden ist und dann eben ein Jahr später Weltmeister in der U23, der vorherige Deutsche in der Kategorie, der das gewonnen hat. Und das ist halt auch schon 18 Jahre her, haben wir dann festgestellt. Und ja, aber die Party nach dem Rennen, die sah genauso aus wie vor 18 Jahren. Nur mir kam es dann vor wie eine Simulation, weil ich dachte so, okay, Irgendwie hat sich hier nicht viel verändert. Sind lauter 20-Jährige in diesem Club drin. Und Fabian Cancellara war auch noch da kurz.
Und Ken.
Und dann dachte ich mir so, okay, wo bin ich hier, wie bin ich jetzt hier gelandet? Wahnsinn.
Und das war vor 20 Jahren auch schon so.
Das war damals in Salzburg, glaube ich, ne? Also jetzt auch gar nicht so unterschiedlich.
Ja.
Ja. War schon eine coole Party, ja?
Ja, kannst du auch noch was von erzählen? So, wie hast du die wahrgenommen?
Ja, also wir sind dann abends losgezogen.
Nein, das war ein Scherz. Erzählst du es jetzt hier nicht. Ey, komm, jetzt kann ich Fettnäpfchen hier stellen. Bitte. Das,
ja, was stellen wir eben noch für Zukunftsfragen? Wir haben vorher schon gesagt, so, wir über deinen Wechseln wollen wir jetzt eigentlich gar nicht groß reden. Wir bleiben an dir dran und machen sehr gerne die nächsten Jahre öfters mal eine Folge mit dir, wo du dann auch genau aus deinem neuen Team berichten kannst. Und wie da die Eindrücke so sind, noch kannst du ja nicht viel dazu sagen. Aber du hast ja jetzt vor anderthalb Jahren diesen Plan zurechtgelegt, du willst Profi werden. Und jetzt kannst du ja einen neuen Plan zurechtlegen. Wie sieht der so aus?
Der Plan ist auf jeden
Fall.
Oder
bist du da noch nicht? Bist du noch nicht so weit?
Ja, ich bin tatsächlich so.
Bist noch in der Planungsphase.
Ich habe es irgendwie früher immer gehasst, wenn mich jemand fragt, ja, was sind denn so deine Ziele? Ich setze mir dann immer eigentlich immer kurzfristige Ziele so. Was heißt, gut, das letzte Jahr war das Ziel, halt in die World Tour hochzugehen. Oder vor anderthalb Jahren war das Ziel, in den deutschen KT-Team zu kommen. Von da aus war es dann vom deutschen KT-Team in irgendein Devo-Team zu kommen. Und dann jetzt ist das Ziel gewesen, in die World Tour zu kommen. Und denke mal, der nächste Schritt ist, in der World Tour zu bleiben und auch so ein Monument oder so zu gewinnen. Und ja, dann halt natürlich weiter einfach kontinuierlich Ergebnisse liefern. Oder halt jetzt ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes so in der World Tour mit größerem Team, wo alle so ungefähr so gut sind wie einer selbst.
Ungefähr
dann
so.
Dann natürlich.
Gut. Ungefähr.
Ja. Ja. Wird man sehen.
Wird spannend, auf jeden Fall. Monument gewinnen finde ich auf jeden Fall schon mal einen guten Ausblick. So, es gibt ja Leute, deren Ziele, die treten dann auch oft ein.
Ja.
Scheint ja hier so vielleicht so in die Richtung der Fall zu sein. Ja, ich finde, wir haben dich schon, also klar, ist jetzt alles Radsport gewesen, aber man hat dich jetzt hier schon mal so als Typ ganz gut kennenlernen können. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr gute Rennberichte geliefert, sehr anschaulich und lustig. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist auf jeden Fall mega geil zuzuschauen.
Niklas wäre eigentlich der perfekte Gast, glaube ich, um hier die Playlist mal wieder zu bespielen.
Turbo Trekker 3000 gibt's nur noch, mehr nicht.
Ich wollte gerade sagen, außer du darfst jetzt nicht, ich habe schon mal einen Song drauf gemacht, Turbo Trekker 3000. Die haben dir jetzt auch einen, glaube ich, gewidmet, ne?
Der kommt Freitag offiziell auf Spotify. Ich habe ja schon, glaube ich, einen eigenen Song und dann habe ich noch einen so über Future Racing, über das Lidl Trek Future Racing Team. Und jetzt kommt noch mal, ich glaube, der Song heißt Behrens Kicker.
Behrens Kicker.
Ah.
Ja. Der Prototyp ist ja schon bei mir bei Insta drin, im Reel. Und
ja, dann können wir den ja auf jeden Fall schon mal nehmen, so für die Playlist, ja, würde ich sagen. Der kommt halt erst Freitag raus, aber unser Playlist-Manager, der kriegt das hin.
Sehr gut.
Ja, Andi, willst du jetzt auch einen Song sagen, nee, oder was?
Ich habe ja sowieso keinen.
Das reicht. Ich habe auch keinen. Ja, das finde ich gut. Ey, ich habe zweimal beim Training unsere Playlist gehört, heute unter anderem. Also einmal die Woche schon und einmal heute.
Hast du gejumpt?
Ist richtig hart, ja, auf jeden Fall. Es geht. Und ich bin nach Hause gekommen heute und hab's Rad in den Keller getragen, hat halt noch Musik an und dann fing Santa Maria an. Das habe ich dann noch so im Keller gehört und dachte mir auch so, Alter, der Text, Junge, ey, boah, kannst du auch heutzutage gar nicht mehr bringen.
Ja, vieles kann man heutzutage nicht mehr bringen, zum Glück. Aber anderes Thema, andere Sendung. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, ja. Ich danke euch.
Ich will euch nicht rausschmeißen, aber ich
Nee, gar kein Ding. Es reicht.
Es reicht.
Genug Besenwagen für heute. Richtig. Ich wünsche allen eine schöne weitere Busfahrt und vielen Dank, dass du da warst, Niklas.
Vielen Dank.
Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, ein kleines Outtake, ein kleines Schmankerl habe ich hier noch für euch. Hier ist unser Freund Rick Sauser mit seiner Anekdote zum diesjährigen Männerrennen Elite Zürich Weltmeisterschaft.
Ich habe noch eine mega geile Story von der WM in Zürich. Und zwar am Sonntag, ich glaube, es war in der zweiten Runde. Wir hatten ja da eine eigene Fanzone am Zürichberg. Kriege ich einen Anruf, André Greipel am Telefon. Hey Rick, kannst du mir 3 Bratwürste besorgen? Und ich sage zu ihm, das ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. Habe ich gesagt, okay, für dich mache ich alles. Und man weiß ja, Sprinter haben immer Hunger. Das sind ja die Dicken im Radsport. Und dann bin ich mit meiner Frau an so eine Metzgerei hingelaufen. Das war 20 Meter von uns weg. Habe mich da an allen Leuten vorgedrängt. Wir haben 3 Kalbsbratwürste gekauft mit Brötchen und sind dann in der nächsten Runde an der Fanzone auf die Straße gestanden. André Greipel hat angehalten und wir haben die 3 Würste mit Senf in die Hand gedrückt und die waren glücklich. Fand ich cool.